Fischer stürme, fischen im Fang.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parlando. Heute aus der goldenen Stadt. Ich bin im wunderschönen Prag und habe die Ehre, einer der ganz großen Sängerinnen des Landes zu treffen. Ihr Weg führte sie vom slowakischen Bratislava hierher nach Prag und schließlich für lange Zeit nach Berlin an die Deutsche Staatsoper unter den Linden, wo man sich auch heute noch liebevoll ihrer als eine der führenden Sängerpersönlichkeiten des Hauses erinnert. Ihr Gebiet waren vor allem die leidenden Damen der Opernwelt. So war sie einerseits Dvořáks Rusalka, Mozarts Gräfin, aber ebenso auch Händels Alcina und Wagners Elsa. Unzählige Plattenaufnahmen zeugen von ihrer künstlerischen Vielfalt und lassen eine zeitlos schöne Stimme mit der sogenannten slawischen Träne hören. Ich freue mich auf das nun folgende Gespräch und begrüße sehr herzlich die slowakische Sopranistin Magdalena Hajošiová.
Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie herzlich. Vielen, vielen Dank für die Einladung hier zu Ihnen in Ihr herrliches Zuhause in Prag. Gebürtige Slowakin, wohnhaft in Tschechien, künstlerische Heimat unter anderem in Deutschland. Wo sind Sie wirklich und so richtig zu Hause?
Das ist schwer zu beantworten, denn wo ich gerade bin und war, dort fühlte ich mich wohl. Es ist schwer zu erklären, aber wenn man immer wieder Beziehung zu Kollegen, zu den Häusern hat, da fühlt man sich wohl. Natürlich bei Gastspielen ist es nicht so, aber das Haus in Berlin ist wirklich für 28 Jahre meine künstlerische Heimat geworden und mit der Möglichkeit, dort sich eigentlich zu entwickeln, das war für mich eine und bleibt für mich eine sehr, wie soll ich sagen, ausgezeichnete Sache für eine Sopranistin, die in Bratislava angefangen hat und nie große Pläne hatte, in die große Welt zu gehen. Ja, ich wollte immer singen, mich freuen übers Singen und Freude weitergeben. Und das war eigentlich mein Hauptanliegen damals. Und falls ich das gleich verfolgen dürfte, hat sich so ereignet, so Geschichten, die vielleicht lustig sind, aber immer wieder der Zufall spielt eine große Rolle dabei. Und zwar, ich hatte Elvira in der Inszenierung in Bratislava gesungen. Das war im Rahmen der Bratislava Musikfest. Und Professor Pischner, der damalige Intendant der Staatsoper, ist dabei gewesen zu einem anderen Anlass. Und zwar parallel lief dort ein Wettbewerb, Instrumentalwettbewerb. Und er war Mitglied der Jury. Und am Abend ging er ins Theater. Und weil er damals zweite Elvira für Gastspiel für Japan suchte, hat er mich dann hinterher angesprochen und gefragt hat, ob ich bereit wäre, die Elvira in die italienische Sprache umzulernen, weil damals war die slowakische Inszenierung, also die Inszenierung in der slowakischen Sprache. Und da bekam ich noch eine Vorstellung in Berlin, bevor die Staatsoper nach Japan fuhr. Und ich bin tatsächlich als zweite Elvira. Und dort hatte sich wieder so was Lustiges ereignet, und zwar beide Damen, die Donna Anna gesungen haben sollten, Frau Tomova Sinto und auch die Celestina Casapietra, wurden krank. Und Frau Schubert, die damalige Chefin des Betriebsbüros, hat mich gefragt, ob ich nicht die Donna Anna singen könnte. Und naja, da dachte ich, Donnerwetter, was weiß ich.
Haben Sie die schon gesungen, oder?
Nein, nie, zum allerersten Mal. Und dann habe ich gesagt, besser eine schlechte Donna Anna als keine, weil das war in Osaka. Ja. Und 2 Tage hatten wir Zeit.
Okay, ja, ja. Trotzdem, ja.
Und da habe ich überlegt, weil das ist dann immer so, natürlich, man hört mit. Also ich habe die Arien von Anna immer slowakisch gehört. Ja. Nicht gesungen, aber gehört, mitgehört, ja. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie damit einverstanden sind, dass ich das, was ich weiß, slowakisch singe und der Rest italienisch, ja, als Elvira, die Ensembles, ja. Na, natürlich, die waren sofort einverstanden, hauptsächlich, dass die Vorstellung stattfindet, weil das war in Osaka und diese großen Häuser, 4.000 oder 5.000 Zuschauer, wenn sie die Vorstellung streichen müssten, das wäre, ja. So, also dann hatte ich noch Ensembleprobe gehabt und hauptsächlich für mich war das große, die große Arie habe ich nicht gemacht, das muss ich sagen. Aha. Aber die erste Arie
im ersten Akt, die haben Sie gemacht.
Die habe ich gemacht, aber dort ist ein großer Rezitativ.
Ja.
Und den hatte ich nur slowakisch im Kopf. Und ich habe das gesagt so, also was mache ich damit? Weil wenn das ein Risikorezitativ ist, ist kein Problem. Aber mit dem Orchester geht es nicht so. Das muss genau sein.
Absolut.
Also ich habe mir das aufgeschrieben und auf Fächer haben sie mir das angeheftet.
Geschickt.
Damit ich in Ruhe war. Und das war damit so damals so lustig, weil der Peter Schreier hat den Ottavio gesungen und er sagt mir, stell dich hin, mach nichts, nur gucke und singe und ich spiele alles. Naja. Es lief, okay, die Vorstellung.
Aber Sie haben einfach mal eine Rolle in 2 Tagen gelernt? Ich meine, heutzutage schaffen manche Studenten nicht mal eine Arie in einer Woche vorzubereiten.
Aber stellen Sie vor, ich hatte das alles im Ohr gehabt.
Also, ja, aber ist auch nicht selbstverständlich, auch wenn Sie sagen, nur auf Slowakisch. Aber auch den slowakischen Text verinnerlicht zu haben, obwohl man es nie selbst gesungen hat, ist auch eine Leistung.
Naja, also da muss man schnell sein halt.
Ja, und das waren Sie offensichtlich. Und dann haben Sie debütiert in Osaka als
in
Donna
Osaka
Anna.
Als Donna Szenisch. Anna.
Szenisch. Nicht mal von der Seite oder aus dem Graben.
Nein, szenisch alles so wie es sein sollte. Und ich habe mir gedacht, ohne die Japaner so. Aber da dachte ich, die verstehen sowieso, ob man Slowakisch oder Italienisch singt. Hauptsächlich die Stimme da, die Figur ist da und okay. Also naja, und dann noch bei diesem Gastspiel hat Professor Pischner gefragt, ob ich nicht die Margarete singen wollte. Und das war damals eine neue Inszenierung, die Kaschlik und Svoboda als Inszenierungsteam vorbereitet haben. Und dann, ich hatte das auch schon slowakisch gemacht in Bratislava, die Margarete. Also das hieß für mich wieder umlernen aufs Deutsch, okay. Und dann noch die dritte Sprache später, die französische, für Aufnahme. Okay, also. Und das ist nicht leicht, weil der Muster bleibt immer mit der ersten Sprache verbunden,
wenn und man etwas lernt. Das war Slowakisch in dem Fall.
Also dann, ja, no, okay. und also dann sagte ich, okay, jetzt weiß ich, was die Party beinhaltet, ob ich das singen, weil ich hatte immer ein wenig so instinktive Angst vor der allzu großen, der dramatischen Partien. Weil ich war mir bewusst, dass meine Stimme nicht so für diese Dramatik ausgestattet ist. Und ich hatte schon in Bratislava erlebt, dass dort Dirigenten wollten, dass ich dort Salome singe und solche Part tatsächlich. Aha. Und ich habe damals abgelehnt. Natürlich, der Dirigent hat mich ein halbes Jahr nicht begrüßt. aber dann sagte ich mir, warum sollte ich vorzeitig etwas machen? Nur deswegen, weil sie wussten, die Hayo ist pflegeleicht. Wenn sie lernt, wenn sie Ja sagt, dann lernt sie und wir haben keine Probleme mit ihr. So, ja. Also dann habe ich viele Male tatsächlich in Bratislava Nein gesagt zu verschiedenen Partien, wie auch zum Beispiel Elsa. Aber damals, ich hatte wirklich Angst vor diesen.
Aber gut so. Ich meine, man muss als junger Sänger auch vor solchen Partien Respekt haben. Und sie kamen ja dann zur richtigen Zeit. In den 80ern haben sie debütiert, ich glaube, oder? Die Elsa?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, Leipzig 83 war das die erste?
Ich weiß es nicht mehr.
Aber sie kam jedenfalls.
Ja, genau. Ja. Und da daher war das für mich eine unglaubliche, luxuriöse Sache, weil Herr Professor Pischner hat uns einmal im Jahr zu sich eingeladen und hat gefragt, was wir singen wollen.
Oh.
Ja, wenn ich das heute sage, dann wird das keine glauben. Ich sagte ja, aber er war in der Lage als Musiker, er wollte nicht gegen seine Sänger gehen.
Luxusbedingungen.
Luxus, ja. Wirklich Luxusbedingungen. Aber,
und was haben Sie ihm gesagt? Was wollten Sie singen?
Ich habe gesagt, geben Sie mir, was Sie wollen, ich singe alles gerne.
Nein, wirklich? Keine konkreten Wünsche, ja?
Nein. Ich hatte schon sowieso so viel zu tun gehabt, weil ich kam in die fertigen Inszenierungen. Natürlich war das sehr oft mit Abenteuer verbunden, weil zum Beispiel die Gräfin habe ich ohne Orchesterprobe gesungen.
Auch kurzfristig übernommen, oder?
Nee, das war geplant. Oh Gott. Aber dann das Orchester war, was weiß ich, beschäftigt und sie konnten nicht, also keine Sitzprobe gehabt, also dann war das ohne Orchestersitzprobe.
Da ist die erste Vorstellung dann die Generalprobe.
Genau, das habe ich mir immer gesagt, sei nicht verrückt. Normalerweise hat man 4 Generalproben zur Verfügung. Also erste Vorstellungen, zweite Vorstellungen und die dritte, da ist ernst schon.
Da muss es dann kommen.
Genau, und die vierte, das ist die Premiere. Und zum Beispiel die Eva in Meistersinge hatte ich auch eine Orchestersitzprobe. Und endlich, da waren bei der Sitzprobe alle Kollegen komplett dabei. Ansonsten hatte ich das alles nur mit Regieassistentin und so.
Keine Zeit zum Ausprobieren. Es musste dann auf den Punkt sein.
Genau.
Der Weg nach Berlin, er fing, wie gesagt, an in Bratislava. Sie erblickten 1946 nach dem Krieg das Licht der Welt in dieser Stadt, die auch ganz schön politischen Umschwung erfahren hat. Wie war die Situation damals in Bratislava für Sie, für Ihre Eltern?
Also ich komme aus einer Familie, wo keine professionelle Musiker gab. Ja, mein Vater arbeitete in der Administration, meine Mutter war zu Hause und ich war das 5. Kind. So, alle waren schon groß.
Ach so, das Nestchen.
Ich war die Kleine, die immer schrie.
Ja.
So, ungefähr so. Weil es war ein sehr großer Unterschied, meine älteste Schwester und ich, da waren zwischendurch 21 Jahre Unterschied. Ja. Mhm. Aber immer die gleichen Eltern.
Ja. Das ist auch schon eine Leistung, ja.
Und wie gesagt, keine war professionelle Musiker, aber meine Mutter hat gesungen in der Kirche, meine Schwestern mit im Chor, also als Laienchor. Mhm. Und so, mein Vater spielte Klavier und so. Also irgendwelche so
Musik war da. Genau. Es war selbstverständlich, ohne dass man es hinterfragt hat.
Genau, ja. Und dann wollte ich, also ich bin im Kinderchor, im Rundfunkkinderchor gegangen und dort habe ich als Zwölfjährige, das kenne ich, wissen Sie, ich habe viele Daten vergessen, aber dieses blieb mir im Kopf bis heute. Als ich 12 Jahre alt war, hörte ich zum ersten Mal, dass man singen lernen kann.
Aha, ja.
Und das war dann dachte ich, aha, erlernen kann man, weil mich hat das immer interessiert, wie singen die Leute so laut ohne Mikrofon?
Ja.
Das war das.
Wo man erstmal anfängt zu verstehen, aha, da gibt es noch eine andere Stufe des Singens.
Ja. Genau, also dann, als ich 14 war, dann ging es eventuell, also welche Schule weiter nach der Grundschule. Und weil ich nicht gut in Mathe war, sagte ich, egal welche Schule, nur dort, wo nicht Mathe ist.
Ja, das Problem kenne ich.
So. Und dann durch meine Mutter und gerade durch eine Dame, die die Pädagoginnen im Konservatorium kannte, habe ich sozusagen als Prüfungsjahr mit einer Pädagogin habe ich angefangen, das Singen wirklich zu erlernen. Ja. Und sie war sehr geduldig mit mir, weil ich hatte eigentlich nur eine Oktave kleine Stimme, also Kinderstimme.
Also keine Naturstimme, es war noch nichts da,
nein,
ja? Es musste
nein,
rausgekitzelt
nein,
werden.
Nein. Mit 14,
ja,
nein.
Ja.
Obwohl ich schon 7 Jahre im Kinderchor sang, aber ich hatte irgendwie hier so eine Sicherheitsstelle, nicht schreien.
Ja. Auch nicht schlecht zu haben. Das sind Sie in Ihrem Berufsleben bestimmt öfter nochmal dankbar gewesen über diese Stellschraube.
Und das heißt also, ich fing an wirklich alles mit dem Atem und so weiter, mit kleinen Übungen, technische. Und dann mit 15 habe ich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium bestanden. Und dann mit dieser relativ kleinen Stimme immer noch, weil durch das ein Jahr ist, wir wissen, wie lange es dauert. Ja, so. Aber immerhin, als ich im zweiten oder dritten Studienjahr war, fragte meine Mutter, die Pädagogin, ob es Sinn hat, dass ich weitermache. Mhm. Ja. Und sie sagte damals, die Stimme ist noch scharf, aber sie entwickelt sich und es wird eine Stimme, die übers Orchester geht.
Interessant. So früh das eine war, solche Aussage.
Ja.
Toll.
Und das heißt, ich dürfte weitermachen. Und damals war, die Schule dauerte 4 Jahre, dann war Abitur und dann noch 2 Jahre als Ergänzung noch. Also 6 Jahre dauerte das ganze Studium. Und ich endete dieses 6. Jahr als die beste Studentin des Jahres. Also,
so kann es gehen.
Aber
also die Fortschritte kamen dann.
Kamen ja. So, aber mir hat das wirklich, mich hat das interessiert, was muss man machen, was tut man, gerade was nicht zu sehen ist. Ja. Ja, so.
Aber war da auch schon der Berufswunsch da, Sängerin?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich wollte das erfahren, wie
nur
das
für
ist.
Sich, ja.
Ja, genau, nur so.
Toll.
Und was dabei herauskommt, das war für mich damals überhaupt eine Nebensache.
Ja.
Und das dann aber hatte ich schon Konzerte gemacht und so dann langsam nach und nach, weil wie gesagt, ich war pflegeleicht seit immer. Wenn ich sagte, ich lerne es, dann habe ich es gelernt, dann kam ich zu der Probe, war ich vorbereitet und so weiter. Also es ist
die Disziplin war da.
Eine Sache, die ich dann auch bei meinen vielen Kolleginnen nicht erlebte.
Ja.
Und damals war mir das auch nicht so bewusst, aber weil die Professorin sagte so, wenn für das nächste Mal lernst du das und das und dann habe ich zu Hause gelernt und gebracht und so. Ja.
Ja, nicht selbstverständlich.
Ja. Naja, aber diese Neugier war immer noch da, wie funktioniert das?
Ja.
So. Und dann merkte ich, dass die Stimme sich auch so, damals gab es keine Aufnahmegeräte oder sowas, überhaupt nicht, dass man sich so vergleichen könnte, nee. Aber dann merkte ich auch innerlich, dass die Stimme wächst, dass da mehr Resonanz kommt und so. Und das war vielleicht auch für mich persönlich interessant. Und mit der Literatur hat sich das immer so weiterentwickelt.
Hatten Sie Vorbilder? Konkrete Vorbilder zu der Zeit?
Eigentlich, ich kam gerne natürlich ins Theater. Dort gab es zwei Damen, die schön gesungen haben. Eine war lyrische Sopranistin, die andere mehr dramatische.
Also das wer waren mir, die Damen?
Also eine Falls Sie noch eine? Kishonjova Hubova hieß die eine Dame und Margita Cesanjova hieß die andere. Also das waren schon Damen, die damals im Theater...
In Bratislava.
In Bratislava natürlich.
Die Primadonnen des Hauses.
Genau, die Primadonnen waren und so. Und da war das war schon interessant für mich. Also, aber ich dachte nie, dass ich ins Theater komme. Mhm. Nie in meinem Leben. Es hat mich natürlich interessiert, kann ich mich erinnern, als ich zum ersten Mal der Schwanensee gesehen hatte. Mhm. Da war ich 6 Jahre, mit dem Vater bin ich dahin. Und was mich so beeindruckte, war die Aroma, wie das dann dort gerochen hat, als die Bühne sich geöffnete und dann dachte ich,
herrlich, oder?
Herrlich.
Ich weiß sofort, wovon Sie sprechen, von diesem Duft, ja, was man nicht beschreiben kann, aber wenn man es erlebt hat, man weiß sofort, wie es riecht. Ja.
Genau, also ja. So, das war dann diese kleine Erinnerungsstücken, wenn sich das dann zusammengetan hat, obwohl ich überhaupt kein Theatermensch war. Ich musste alles lernen, wirklich alles. Und wir hatten in der Schule am Konservatorium nicht sehr viel Schauspielunterricht gehabt. Das war alles so auch sehr amateurhaft. Aber an der Hochschule, wo ich dann weiterkam, dann war das schon ein wenig anders, weil dort hat man auch Kammertheater zur Verfügung gehabt.
Dort haben Sie dann studiert bei der Sopranistin Anna Hruschowska.
Genau.
Unter anderem auch die Lehrerin von Lucia Popp.
Genau, ja. So. Das war dann so eine interessante Zeit für mich. Einerseits war ich sehr froh, dass ich da Unterricht nehmen konnte. Aber andererseits, gerade Frau Hruschowska ging sehr oft nach Wien, weil sie konnte da zur damaligen Zeit, denn sie war österreichische Bürgerin.
Sie hat auch viel in Österreich gesungen.
Sie war, ihr Mann war Österreicher und daher konnte sie fahren,
ja.
Zum Unterschied zu uns. Und da hatte sie immer, eine Zeit lang ist sie dort gewesen und wir mussten in der Zwischenzeit immer alleine arbeiten.
Ach so, also sie war gar nicht so regelmäßige Ansprechpartnerin für Sie.
Und wir hatten zu der Zeit, oder ich konkret, hatte eine sehr gute Korrepetitorin gehabt, die zwar überhaupt nicht über Technik gesprochen hatte, aber durch die Musik, durch die Musik, den musikalischen Ablauf hat mir sehr viel beigebracht und ich habe mir gesagt, entweder mache ich weiter alleine oder muss ich aufhören.
Okay. Ja. Aber Gott sei Dank, Sie sind dabei geblieben.
Aber wissen Sie, man sagt, alles Schlechtes ist zum etwas gut.
Richtig.
Und ich, seitdem war ich gewohnt, alleine mit mir zu arbeiten, die technische.
Es ist so wichtig. Als Sänger auch irgendwann Verantwortung zu übernehmen für sich selbst.
Ja,
ne?
Ja. Und dann, daher war das auch für mich dann viel später sehr gut, weil als ich in Berlin gewesen bin, konnte ich nicht ständig nach Bratislava fahren und dort irgendwelche Konsultationen zu machen. Das heißt, ich habe sämtliche Partien alleine in Berlin vorbereitet. Ja. Und das ist auch so manchmal, wenn das so viel war, so alles auf einmal und hintereinander und so, dann konnte passieren, dass da sich übersinkt sehr schnell. Mm. Ja, also, aber das, was ich schon von Kindheit hatte, hier dieses kleine Klingeln, nicht schreien, das hat immer sich gemeldet und daher war ich bemüht, über, also nicht diese eine bestimmte Linie zu übernehmen, nicht sich verführen lassen, weil auf der Bühne, Sie wissen, wie das
ein Ton. Manchmal geht das mit einem durch.
Ja. Genau, da läuft ein Ton Ton weg, dann läuft noch ein Ton weg und dann in der Pause stellt man fest, dass das...
Ich brauche eine Ansage, ja.
Ja.
Nein, aber ich finde das so toll, was Sie sagen, weil ich glaube, das beobachte ich auch bei vielen Kollegen, dass sie irgendwann diesen Punkt verpassen, wo es in die Selbstständigkeit geht. Die wirklich jeden Ton von einem Lehrer absingen lassen müssen, ansonsten trauen sie sich nicht in die Proben, in die Vorstellung. Und ich finde das gefährlich, weil irgendwann wird es dann so ein, dass man eben sich selbst nicht mehr vertraut, dass man ja auch nicht Verantwortung übernimmt und irgendwie lernt, klarzukommen, auch mit den Partien selber.
Ja, weil das ist natürlich, es kann wirklich gefährlich sein, weil wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einmal, wenn man älter wird, auch unterrichten wollte, sollte. Ja, was sage ich den Leuten, wenn ich das alleine, auch mit eventuell negativen Erlebnissen, wenn ich das nicht beschreiben kann?
Ja, ich muss es doch selber auch analysieren können.
Genau,
oder?
Ja. Und das ist dann so durch Zufall hat sich so ereignet. Mein Kollege und auch Begleiter, der ist jetzt im Moment Chef der Slowakischen Philharmonie, also ein Pianist, der Herr Lapschanski, der hatte in den 90er Jahren in Pieszczani, so Sommerakademie, heute würde ich das so veranstaltet. Das war für Pianisten, Geiger waren da, Flötisten und Sänger. Und das dauerte 14 Tage und dort hat er mich eingeladen, dort Unterricht zu geben. Da dachte ich, Donnerwetter, wow, ich werde sehen, das war zum ersten mein erster Versuch.
Wann war das?
1900 vielleicht, also kurz vor der Wende.
Aha.
Kurz vor
Aha.
der Wende. Und es fand 10-mal statt im Sommer, 2 Wochen lang. Und es haben sich unzählige Sänger dort gemeldet und ich hatte 2 Wochen Zeit, mit den Leuten zu arbeiten. Und das war für mich eine sehr gute Schule, denn ich lernte sehr schnell die Diagnose zu machen, ja, die Leute zu hören. Und jetzt dachte ich, was höre ich als Richtige, was höre ich als Falsches?
Ja.
Und jetzt, wie soll ich das den Leuten erklären, was sie ändern sollten? Für 2 Wochen kann man keine Wunder machen. Ja. Nur eventuell aufmerksam machen, pass auf, das und genau das und so. Aber es war schon interessant, weil sie kamen auch wiederholt, ja, diese Adepten. Also das waren fast Leute, die Gesang studiert haben am Konservatorien. Ja. Und es war schon interessant dann für meine weitere Entwicklung als Pädagogin, weil das durch die Wende kam auch hier in Prag an der Hochschule zu großen Änderungen. Und eigentlich durch die Ereignisse in Berlin war ich froh, dass ich einen Ersatz für die Gesangstätigkeit oder Sängertätigkeit hier gefunden habe. Und noch dazu, Herr Reh hat einmal angerufen und gefragt, ob ich auch nicht in der Hans Eisler unterrichten möchte. Also es hat sich das alles so wieder ereignet.
Da ist es wieder, alles hat seinen Sinn. Nichts passiert umsonst. Nee, ne? Gott sei Dank. Nee.
Also so habe ich auch dann bis zum meinem 65. Habe ich in Berlin auch Unterricht gegeben. Also es ist schon so. Und hier unterrichte ich weiter.
Ja, obwohl, Sie sind aktiv. Ja.
obwohl ich schon vor Jahren sagte, ich möchte keine neuen Studenten haben. Aber es melden sich immer neue und sagen,
auch überreden Sie.
Genau. Also dann habe ich gesagt, was soll ich zu Hause sitzen und Dolmetschen?
Einmal Musik, immer Musik.
Erste schon.
Aber haben Sie selbst nochmal Unterricht genommen dann später? Oder kamen Sie wirklich mit Ihrem Rüstzeug durch den Beruf?
Ja.
So, toll.
Ich habe sogar, das muss ich auch so mit Stolz sagen, dass ich durch die ganze Zeit der Sängertätigkeit nicht einmal bei dem Arzt gewesen bin.
Das wäre meine nächste Frage. Eine Stimmkrise hat Sie nie ereilt, ja? Sind Sie drumherum gekommen?
Ja.
Toll.
Ja, weil das war gerade diese Möglichkeit, die Professor Pischner uns gegeben hat. Ja, weil wenn er mir ganz bestimmt, wenn er mir damals etwas vorgeschlagen hätte, was das für mich wieder dieses Klingelchen hier sich, also da sagte ich, würde ich sagen, bitte noch nicht. Er würde das akzeptieren. Und er hat das akzeptiert. Dann zum Beispiel hatte ich Angebot, irgendeine Verdi-Oper, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Und ich sagte, also das ist aber hochdramatisch, das möchte ich bitte nicht. Und ich wollte eigentlich nicht sehr in das italienische Repertoire rein, weil ich wusste, die Stimme hat nicht diese Expressivität. Ja. Und da dachte ich, was soll ich da machen, wenn ich singe, ich spiele, das Vibrato ist genauso wie bei der ersten Geige. Ja. Also was soll das?
Ja. Grenzen waren da, ja. Ja. Aber auch gut, dass man sie erkennt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da so streng mit sich ist.
Wissen Sie, es ist so, ich, das war für mich sachlich, also ganz sachliche Überlegung. Ich habe die Traviata gesungen, die in Bratislava noch Boheme, aber irgendwie war das auch nicht. Für mich ist immer noch Mozart, Beethoven, das sind die Säule.
Ja.
Ja, und dann die deutsche Romantik, aber deutsche Romantik, nicht italienische Romantik.
Sie? Apropos Mozart, Pamina, wenn ich richtig informiert bin, war auch ihre erste Rolle noch zur Hochschulzeit.
Genau, das war, war gerade diese Kammeroper, konnte man nutzen, dürften als Studenten. Und das war damals dann so, dass man im Opernstudio durch das ganze Jahr eine Oper studierte und dann zum Schluss, also im Juni, hat man das dann aufgeführt. Und ich habe schon im zweiten Studienjahr eine Barockoper gemacht. Das war so eine, ich weiß nicht, wie das hieß damals, also das war so eine
Unbekannte, oder?
Unbekannte. Ja. Barockoper. Und dann im dritten Studienjahr kam die Zauberflöte. Und das war eigentlich schon meine Absolventenarbeit. Und im vierten Studienjahr kam dann Rusalka.
Das finde ich so beachtlich, weil eigentlich Rusalka für mich ja. ist doch eine Partie mit ganz schön dramatischen Ausmaßen.
Ja, na klar. Aber sehe ich richtig, das war, oder? Na klar, da haben Sie völlig recht. Aber diese Hauptpartie war für meine Kollegin bestimmt. Sie wurde dann aber krank oder hat sie das nervlich nicht ertragen? Ich weiß es nicht, sie hat abgesagt. Und dann, was jetzt? Natürlich schnell eine Rusalka. Gut, im Theater gab es, weil das war damals zum unseren großen Vorteil so verbunden. Der Dirigent im Theater, der war gleichzeitig Leiter des Opernstudios in der Schule. Mhm. Und der Regisseur das Gleiche. Ja, also das toll waren auch, Angestellte, ja. die ja. im Theater und gleichzeitig in der Schule. Und sie kannten uns alle. Und dann schnell, also die Hajo lerne Rusalka.
Wie viel
also,
Zeit hatten Sie? Ich hoffe, mehr als 2 Tage.
Ja, also ich hatte damals 8 oder 9 Korrepetitionen für die Rusalka.
Das war auch nicht viel, aber...
Naja, na ja, okay, also ich habe das dann gesungen und natürlich war mir bewusst, dass es eben... Da meine damalige Möglichkeiten, aber wiederum, das Theater war klein mhm. und mit dem Orchester, dadurch, das war eigentlich Kammerorchester, mhm. nicht so symphonisches Orchester, mhm. also es war zu machen. Eigentlich erinnere ich mich nicht mehr, ja. wie das war, aber ich habe es gesungen.
Und es war sicherlich eine Traumpartie, oder?
Ja, nein. Ja, ich weiß es nicht. Also ich war viel zu mit der ganzen Materie war ich beschäftigt, weil das war auch eine neue Partie für mich. Ich hatte keine großen Möglichkeiten, das ausprobieren und so. Ja, das war also ruckzuck.
Ja, wie so oft in Ihrem Leben.
So oft, ja. Und dann ging es weiter, weil ich wurde engagiert im Theater. Bevor ich die Schule beendete.
Mhm. Ja. Also man wurde aufmerksam auf Sie und...
Ja, und dann ja. war das dann die Situation so, dass es ins Theater neuer Chefdirigent kam und auch neuer Chef der Oper. Die beiden Herren waren dann, das weiß ich von Datum her, 1. April 1971. Mhm. Und die hatten natürlich große Pläne gehabt und da wurde ich engagiert, bevor die Schule zu Ende ging. So war das also dann. Aber dann war das auch so, ging es weiter mit dem schnellen Einstudieren. Ich sollte die verkaufte Braut machen und die habe ich einstudiert, also musikalisch, dann mit einer Orchestersitzprobe und habe ich die Maschenka gesungen. Also ruckzuck. Ja.
Auch wieder so eine recht lyrische. Ja, aber es ging alles gut, ja?
Es ging gut, ich weiß ja. nicht wie, aber...
Die Jugend hat geschützt irgendwie noch.
Ja? Irgendwie habe ich das dann... ja, ohne Schaden ja. gesungen.
Und haben Sie das später nochmal gesungen, die Maschenka?
Die Maschenka habe ich dann die ganze Zeit in Bratislava, ja. die ganze 7 Jahre oder 8 Jahre, dort, wo ich dort war, habe ich die weiter, weil das war so ein Stammstück vom Repertoire und da hat man das immer wieder gemacht. Und
in Berlin leider nicht, oder?
Nein.
Schade.
Aber wissen Sie was, die Rusalka habe ich in Berlin.
Das weiß ich, als einzige in slowakischer Sprache.
Es war so, weil da ist jemand krank geworden. Wir sollten entweder Figaro machen oder ja, ich glaube Figaro war es, sollte sein. Ja. Und da ist jemand krank geworden und dann Frau Schubert fragte mich, ob ich die Rusalka singen wollte stattdessen.
Ja.
Da sagte ich, ja, warum denn nicht? Kein Problem. Ja. Nur da gab es verschiedene Striche. Ja, das wurde gekürzt.
Und auf Deutsch gemacht.
Ne? das hat mich nicht gestört. Da sagte ich hauptsächlich die Notenstimme. Ja. Ja, weil ich hatte schon Erfahrung. In Budapest habe ich die Elvira gesungen, italienisch. Und alle andere sagen auf Ungarisch. Also ist das schon lustig. Ja.
Da macht man auch was mit, oder?
Ja, das ist schon. Das war geplant. Also, ja, und die das wussten, war geplant. Ja, und die wussten, dass ich das nur italienisch kenne. Und die wussten, dass die dort alle Ungarisch singen. Und,
aber Hauptsache, man hat sie als Gast engagieren dürfen.
Genau, trotzdem.
Aber wie funktioniert das Gehirn an einem solchen Abend? Weil man ist ja doch ein bisschen abhängig von einem Stichwort und so.
Ja, das war gerade bei den Rezitativen, da kann ich mich bis heute erinnern, wie ich dann so aufmerksam war. Da dachte ich, jetzt ist das schon zu Ende. Aha, jetzt muss ich weiter.
Ja, aber mit der Sprache, manchmal verändern sich auch die Notenwerte dadurch. Zwei Notenwerte statt einem und so. Und man ist durcheinander,
Man muss so immer so immer
wach bleiben.
Immer wach bleiben. Ja.
Aber zurück zur Rusalka in Berlin. Also die fand dann statt, kurzfristig.
Ja, genau.
Sie haben in slowakischer Sprache gesungen und ihre Kollegen drumherum auf Deutsch.
Auf Deutsch, genau so.
Also und es ging auch.
Klar, es war so okay. Weil ich sage immer, zum Glück, die Noten sind gleich. Ja, Gott so die Sprache. Naja, kann man, es ist nicht so. Natürlich ist das als Improvisation mehr oder weniger, als Ersatz und so weiter, dass überhaupt die Vorstellung, also eine Vorstellung stattgefunden hat und so. Also.
Wobei ich das auch irrsinnig finde, dass es für den Figaro anscheinend nicht Ersatz gibt. Der wird ja eigentlich in jedem Theater gespielt. Dass man dann eine Rusalka spielt, finde ich eigentlich schon wieder kurios. Aber
ja. Naja, es war halt so. Vielleicht, weil die Verhältnisse im Theater waren immer so, man hatte natürlich manchmal zwei, drei Leute für eine Figur, aber was weiß ich, ich weiß nicht mehr.
So kam ihre Rusalka jedenfalls nach Berlin. Ist doch auch so schön. Ist das eine Lieblingspartie von Ihnen geworden?
Ja, ich habe die 25 Jahre lang gesungen.
Wo war die letzte? War das die in Pilsen?
In Pilsen, ja. Also da.
95, ja?
Ja, genau so.
Ja.
Naja, es ist schon...
Es ist eine meiner absoluten Lieblingsopern, deswegen frage ich so konkret, ja, weil für mich ist das immer ein Grund, nach Prag zu fahren, um eine tschechische Rusalka zu hören.
Naja, es ist schon eine so Spezialität, weil das, was man bei anderen Orchestern einstudieren müsste, dort ist das die Tradition.
Ja. Aber es ist so ein Unterschied, das denkt man nicht. Wenn man eine Rusalka in Deutschland hört, ist es schön. Hört man sie in Prag, kommen die Tränen.
Tatsächlich.
Bei mir ja. Vor allem der Vergleich. Ich habe am Abend davor in Prag eine Aida gehört und habe mich noch geärgert über das Orchester. Dachte, mein Gott, wie schlampig und unsauber. Am nächsten Tag Rusalka und die spielen, dass ich wirklich, ich war ein einziger aufgelöster Haufen. Ja. Mm. Es war herrlich. Man kann das nicht beschreiben, aber wie Sie sagen, eine Tradition, die man nicht lehren kann und einem anderen Orchester vielleicht auch nicht beibringen, sondern die einfach da ist.
Ja. Genau, das ist so. Und nein, das macht die Tradition. Das ist halt in allen Ländern. Jedes Land hat sowas Spezielles, wo man durch die Tradition das ist so wie die 9. Beethoven.
Richtig, absolut.
Da war ich sehr verärgert bei einem Konzert hier in der Tschechischen Philharmonie. Da dachte ich, wow, das kann doch nicht wahr sein.
Haben Sie die auseinandergenommen, ja?
Ja. Da saß ich im Zuschauerraum und dachte, weil man hat das schon
mit der Staatskapelle im Ohr dann.
Durch die viele Reprisen, die ich da absolvierte, da hat man so eine bestimmte Vorstellung, wie es klingt oder wie es klingen sollte. Ja. Und wenn das dann nicht so stimmt, dann ärgere
ich
mich.
Das verstehe ich. Und die Rusalka war dann auch ihre allererste Oper, ich glaube, in Prag. Am Nationaltheater.
Weil ich war hier ich war hier nur Gast. Yeah. Ja. Und ich glaube das war die Rusalka und ich habe hier oft die Rusalka hier gesungen und dann noch die Donna Anna auch sehr oft. Und aber davor, das war, 76, das weiß ich, weil meine Tochter war damals 4. Mhm. Und man hat hier die Zauberflöte gemacht im Thyltheater.
Mhm. Das ist das Ständetheater?
Das ist das Ständetheater, genau. Mhm. Und das hat der Kaschlik inszeniert auf eine lustige Weise. Und dort hatte ich die Pamina auch gesungen, auch tschechisch, also zuerst mal Slowakisch, dann tschechisch und dann die dritte Sprache, Pamina,
dann irgendwann
Deutsch.
Original. Aber tschechisch, slowakisch, sind die Unterschiede sehr groß?
Jein. Mhm. Manchmal, hauptsächlich, wenn das dann Versen sind, dann nutzt man auch Worte, die normalerweise nicht so alltäglich sind.
Hauptsache für den Reim dann.
Das
hatte seine Tücken,
Man muss sich schon umstellen. Wenn man will, dann geht es dann so.
Nach Bratislava und dieser, ich sag mal, doch harten Schulzeit mit den ganzen Partien, wir haben darüber gesprochen, Herr Pischner hat Sie dann direkt engagiert. Und dann stand irgendwann diese Margarete an im Faust. Und auch da wieder, wie der Zufall es wollte, Sie waren geplante B-Besetzung und haben dann beide Premieren gesungen.
Naja, weil das war, ich weiß nicht warum, die Celestina ist eine liebe Kollegin gewesen, ein wenig so auf italienische Art. Und ich weiß nicht, sie hatte so eine komische Ausrede damals gehabt. Sie sagte einmal, ach, mir liegt das die deutsche Sprache nicht so für dieses Stück.
Aber für die Platte hat es dann gereicht.
Und dadurch hat sie die Partie nie gesungen. Ja. Eigentlich auch keine Proben, oder Endproben. Das habe ich alles gemacht alleine. Alle waren doppelt besetzt, nur ich war alleine.
Auch mutig, ja.
Naja, es ist laut. So durch den Betrieb ist das so entstanden. Und die Margarete war da auch so eine kuriose Inszenierung. Der Kaschlik hat das so ein wenig, das war so wie ein das Ganze. Sie wurde dann enthauptet und ja, so, da war Guillotine auf der Bühne, genau. Und das, es war schon so ein wenig. Naja, ich hatte Nähmaschine zum Beispiel gehabt.
Statt Spinnrad
hatte ich Nähmaschine.
Ja. Aber wie war das für Sie? Weil ich denke, das sind so Sachen, die kannten Sie aus Bratislava und Prag nicht, oder? Diese Art Regie, diese Art Oper. War das neu für Sie?
Ja, natürlich. Also ich fand das interessant.
Doch,
weil,
ja?
Ja, weil der Kaschlik hatte, der war natürlich schon damals sehr, sehr berühmter Mensch. Und mit dem Svoboda, mit dem Bühnenbildner, das waren so Leute, die durch die ganze Welt gegangen sind und überall durch Laterna Magica, das war damals diese große Schrei und so. Die wurden bekannt und der Kaschlik hatte eine sehr große Sprache, also er hatte erzählt über Entstehung der Oper hier in Prag nach dem Krieg. Und damals dachte ich, jetzt, wenn ich hier so Aufnahmegerät hätte, das wäre was, weil das war interessant, wirklich die Geschichte, was hier entstanden ist. Damals hieß es, nach dem Kriege hat man die Sänger engagiert von überall. Und dann nennt man das, diese Oper, das war die Oper des 5. Mai, so hieß es. Und da war er dabei, die Sänger von überall zu engagieren, hauptsächlich aus Jugoslawien. Da kamen viele Leute hierher, weil das war eine neue Ideologie, wenn ich das so sage, weil der Kaschlik wollte immer die Oper Inszenierungen so machen, dass das wirklich als Gesamtkunst dabei rauskommt, das heißt mit dem Ballett, mit dem Film, mit das, was sie eigentlich bei dem Laterna Magica gemacht haben, ja, weil das ist alles verbunden durch große Details und dann parallel aber laufen andere Bilder auf der Bühne und das ist alles so insgesamt sehr, sehr in sich passende und interessante und das auf irgendeine Weise wollte er das auch in der Oper implantiert. Deswegen brauchte er Leute, die unvoreingenommen sind.
Und das ging auch? Also dieses Konzept ging auch
mit Oper? Eine Zeit lang, aber dann kam 48 und dann war das wieder alles anders. Und daher, glaube ich, konnte er das nicht weiter verfolgen.
Also da wäre Prag fast der komischen Oper zuvorgekommen mit dem modernen Regietheater. Ja,
genau.
Interessant. Genau. Das ist schön, dass Sie das sagen. Ja, aber das hat man gar nicht so im Bild.
Ja, es ist schon Momente, wo ich fand, der Kaschlik hätte, könnte die Weiterentwicklung wirklich sehr schnell vorantreiben in der Zeit, wo das nirgendwo als Ästhetik galt.
Ja. Auf jeden Fall, diese Margarete wurde ein großer persönlicher Erfolg.
Ja, so, ich habe mich gefreut darüber.
Und die Berliner hatten Interesse, sie längere Zeit dort zu behalten.
Ja, nur das war dann wirklich, eigentlich hing das auch mit dem damit zusammen, dass ich die Donna Anna in Japan so gerettet hatte.
Das kann man auch anerkennen.
Die wussten, wenn ich da engagiert bin, dann bin ich zuverlässiger Mensch.
Das will ich meinen.
Naja, es ist
doch. Apropos Donna Anna. Der Don Giovanni müsste eine ihrer meistgesungensten Opern sein.
Das stimmt.
Was unter anderem auch daran liegt, dass sie eben, wie schon gesagt, beide Rollen gesungen haben. Ja. Donna Anna und Donna Elvira. Ja. Ich nehme an, die Zerlina haben sie ausgelassen oder gab es die auch schon?
Nee.
Die gab es nicht. Ja.
Nee.
Don Giovanni haben sie, also jedenfalls bis zum Jahr 1989, in 13 verschiedenen Produktionen weltweit gesungen. Hinzu kommen natürlich auch noch Konzerte und Rundfunk. Unter anderem haben sie die Donna Anna auch zum 200-jährigen Jubiläum der Oper hier in Prag
gesungen. Das war konzertant. Es war interessant, weil es hat dirigiert Herr Václav Neumann. Und
es war eine recht internationale Besetzung.
Barry und ich weiß nicht mehr, wer alle. Also es war schon interessant.
Lief kürzlich im Radio.
Ja.
Ja.
Die haben das aufgenommen.
Ja. Wussten Sie nicht?
Nö.
Aha. Genau, Sonja Gazarian.
Gazarian, genau.
Wer war denn der? Brendel.
Brendel.
Ja, genau.
Aha. Wir trafen uns immer wieder überall bei den Gastspielen.
Und auf jeden Fall nach dieser zweiten Arie Donna Anna ist ein Jubelsturm losgebrochen. Sie wurden gefeiert.
Tatsächlich. Schön, das freut mich.
Es war auch gut. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre es nicht gerechtfertigt. Es hat einfach auch gezeigt, dass sie eine Sängerin sind, die das Publikum wirklich liebt. Dass sich da irgendwas überträgt. Wie war da Ihr Verhältnis mit dem Publikum?
Ach, wissen Sie was? Ich war eigentlich, wenn ich das so jetzt sage, in dem Sinne egoistisch. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Leuten Freude bereiten kann. Weil das hat sich das irgendwie so verdoppelt und das, was ich gegeben habe, kam mir in doppelter Weise zurück.
Das haben Sie so empfunden, ja.
Und schön. Da habe ich mir viele Mal gesagt, Donnerwetter, ich darf das nicht laut sagen, aber ich freue mich, ich habe da Spaß daran und ich bekomme noch dafür Geld.
Herrlich, oder? Ja, manchmal muss man auch einfach so dankbar sein für dieses Geschenk.
Ich war sehr, sehr dankbar und bin ich bis heute dankbar, schön. Weil tatsächlich viele, viele Leute, also Studenten, gerade gestern zufälligerweise war ich mit zwei meinen schon jetzt ehemaligen Studenten, die haben mich eingeladen, eigentlich diese schönen Blumen hier gebracht. Und da beide waren sehr dankbar, weil hauptsächlich die Mezzosopranistin, der habe ich wirklich geholfen, weil sie hatte früher ganz große technische Probleme, obwohl das eine schöne Mezzo ist, Altstimme. Heutzutage muss man sagen, Altstimme ist was
Rarität,
Seltenes.
Ja.
Was Seltenes, genau. Und die waren so wirklich beide gerührt, dass ich habe mich dann auch, ich freue mich. Ich freue mich sehr oft.
Ja, und, das ist doch herrlich.
Und das ist dann gerade schön und viele Leute sagen, ach ja, sie haben geholfen.
Ja,
weil ich
das
weiß,
schönste
wie das
Kompliment, oder?
Genau, was in diesem Beruf überhaupt wenn man hört, wie viele Leute sich große Hoffnungen gemacht haben und nichts ist daraus geworden. Ja, wenn das dann mal klappt, dann freue ich mich mit. Und das ist schon natürlich, ich kann nur, ich sage immer, ich lerne etwas oder bringe den Leuten etwas bei, dann müssen sie weiter.
Das, unbedingt,
ja,
unbedingt.
Aber ja. Der Grund, die Grundlage.
Die Flügel geben Sie.
Ja, die Grundlage gebe ich. Die Flügel müssen Sie alleine machen.
Ja. Also, oder Sie geben die Flügel und die müssen damit lernen zu fliegen.
Genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Also so, da bin ich wirklich
herrlich
gerne, weil freue ich mich, weil auch in Berlin hatte ich viele Studentinnen, die denen hoffentlich ich geholfen habe und die auch, egal wo sie gelandet sind, was sie machen oder so, aber ich glaube, da was machbar war, habe ich getan.
Ja, man kann ja auch nicht zaubern, aber man kann eben doch viel ausrichten.
Ja, da kann man vieles oder mindestens aufmerksam machen, pass auf, hier das nicht oder so. Und ja, da hatte ich auch ein paar Studenten gehabt, wo wirklich alles dabei war, sämtliche Möglichkeiten, stimmlich, musikalisch, und trotzdem haben das die Leute nicht weitergebracht, weil die Nerven gefördert haben.
Ist auch wichtig, ja.
Sehr wichtig.
Ja. Wie war das bei Ihnen mit den Nerven?
Ich habe mir immer gesagt, was ich heute kaputt mache, mache ich nächstes Mal gut. Und da dachte ich, mein Gott, wenn ich ein paar schlechte Töne singe, es stirbt keiner. Wenn ich ein Arzt wäre, hätte ich andere Gedanken.
Richtig, mehr Verantwortung, oder?
Ja, genau.
Als so einen Ton. Ja.
Genau, so, da muss man die Verhältnisse bewahren.
Richtig,
Und da war das deswegen. Ja,
aber gab es auch mal den Punkt in Ihrem Sängerleben, wo Sie dachten, es reicht, ich komme nicht weiter? Also gab es mal so Momente, wo es...
Eigentlich nicht, weil ich wurde da durch die Situation in der Staatsoper, wurde ich da aus meiner Tätigkeit rausgerissen durch künstliche Einschränkungen, ja, weil dann dachte ich, naja, warum, habe die Agathe zum Beispiel alleine 13 Jahre gesungen. Und in Hamburg habe ich die, das war so eine verrückte Inszenierung, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, also 30-jähriger Krieg und so, und ja, naja, okay, und dann hat man mir eines Tages gesagt, Sie sind zu alt für die Agathe.
Das war aber nach der Wende, wo dann schon die neue Leitung da war.
Ja. Ja. Und dann dachte ich, okay, wenn die das meinen.
Also so fing das langsam an, dass die Stimmung kippte mit solchen...
Wissen Sie, das war so, das ging sehr schnell. In einer Spielzeit hat man nur mir persönlich 6 Inszenierungen weggegeben. Also auf diese trockene Art und Weise wurde der Spielplan weg.
Ja.
Ja, so immer reduziert. Wenn Sie sich das vorstellen, eine Person, also ich, und 6 Inszenierungen in einer Spielzeit.
Ja. Irre.
Und so ging es, so hat sich das weiter und weiter reduziert, weil damals galt das einzige Wort, man muss sparen. Und sie haben gespart, so auf diese Art und Weise, dass man die Anzahl von Leuten, die beschäftigt waren in der Staatsoper, reduziert.
Und dann ging die große Kündigungswelle los.
Genau, genau. Und meine Kollegen haben sich dagegen natürlich, weil niemand konnte sich vorstellen, dass es so plötzlich mit uns umgegangen sein könnte.
Ja. Ja. Eben, wir haben das oft besprochen in diesem Podcast, eben unter anderem mit Siegfried Lorenz. Einfach dieses perfide Gedanke, bis 91 war alles gut und plötzlich war es dann nicht mehr gut.
Ja. Genau, weil da hat man gesagt, diese altgebackene Inszenierungen müssen weg. Und dann habe ich gehört, jemand hat, jetzt weiß ich nicht, wer konkret das war, da hat man gesagt, jetzt wird jede Vorstellung mit nur Starbesetzungen besetzt. Da dachte ich damals, woher nehmen Sie das Geld dafür?
Ja, da würde dann nicht mehr gespart, ja.
Aber keine solche Vorstellungen fanden statt, einmal im Jahr vielleicht, aber nicht jeden Tag. Ja. Und deswegen haben sie dann die Tage reduziert. Ja. Und dann einmal guckte ich mir das Programm an und dann habe ich gesehen, 5 Inszenierungen im ganzen Monat.
Das kannte man anders aus der Staatsoper.
Na klar, ja, so dachte ich, aha, das hat man so, das sind die Sparmaßnahmen.
Ja, aber wie hat sich das dann geäußert? Hat man Sie wirklich zu Gesprächen gebeten? Hat man Ihnen das so knallhart gesagt?
Ja, Sie sind zu alt und Sie können nicht, wir können Sie nicht kündigen, weil Sie länger als 15 Jahre im Hause sind.
Das wäre Ihnen noch am liebsten gewesen?
Ja, klar, natürlich.
Ja. Logisch. Aber also so wurde das auch direkt kommuniziert?
Ja, ja.
Das ist doch ungeheuerlich, oder?
Ja. Und wenn Sie bleiben wollen, also ich habe dann zum Schluss ein paar kleinere Partien gemacht.
Aber davor hat man Ihnen ganz andere Sachen angeboten, ne?
Naja, da hat man mir angeboten, dass ich Souffleuse oder Kartenverkäuferin oder noch etwas.
Die Pförtnerin, ne?
Pförtnerin, ja.
Hat man da Worte, wenn man sowas erfährt?
Nein, da habe ich mir gedacht, ihr seid Ochsen.
Ja.
Und was so, weil ich habe das überall gesehen, dass alles passiert, das Gleiche passierte überall in der DDR mit großen Betrieben. Und die Leute waren auch so auf die
Abstellgleis. Natürlich, der Trost ist, dass es nicht an der persönlichen Leistung liegt, nachweislich, sondern wirklich nur mit diesem alten System zusammenhängt. Aber es ist trotzdem ein schwacher Trost, weil letztendlich badet man es dann doch aus und man zahlt mit den eigenen.
Genau, weil dann habe ich überlegt, was soll ich machen? Soll ich kündigen und Freischaffende sein? Das war zu der Zeit, wo mein Mann schon ganz toll krank gewesen ist. Und da dachte ich, wenn ich jetzt ständig rumfahre und Gastspiele mache, er brauchte wirklich, er war wirklich schwer krank. Und er war wesentlich älter als ich. Und dann die Tochter, die war, was weiß ich, 13, 14. Also da dachte ich, wie soll das gehen? Das könnte nicht, konnte nicht gut gehen.
Ja, ja.
Also habe ich mir gesagt, so, ich bleibe so lange ich bleiben kann bis zu diesem 60. Lebensjahr und dann höre ich auf. Und das war so meine Entscheidung.
Aber wie ging es Ihnen dann an dem Haus? Hat es noch Spaß gemacht?
Nein, das war nur Pflicht, weil dadurch, dass da völlig neue Leute kamen, dann wurde nur Englisch gesprochen, als man reinkam. Nur fremde Gesichter und nur Leute, die so überheblich waren. Wissen Sie, das war eine ganz andere Atmosphäre, da sagte ich. Das war mir eigentlich die Sache erleichtert.
Das glaube ich.
Ja,
weil, dann kann man mit abschließen. Ne?
Genau, dann habe ich gesagt, also zu dieser Gruppe möchte ich nicht mehr gehören.
Ja,
weil sie nicht besseres Theater gemacht haben, das hat mich geärgert.
Das glaube ich.
Ja, weil, was ich am Anfang gesagt habe, wenn was Neues, dann müsste es besser sein als das. Ja, wir hatten meiner Meinung nach das Beste daraus gemacht, was es ging, welche Bedingungen damals möglich waren. Da hat die Führung der Staatsoper wirklich daraus das Beste gemacht, weil das war natürlich alles begrenzt und so weiter.
Aber die künstlerische Qualität stimmte und die Leute waren da.
Genau.
Man konnte mit diesen Leuten arbeiten.
Ja, genau. Genau,
und plötzlich war alles.
Und plötzlich diese Atmosphäre, die fremden Leute. Ich habe normalerweise kein Problem, sich mit fremden Leuten, die Kollegen sind, weil ich hatte viele Gastspiele gemacht und da waren immer fremde Leute sozusagen, Aber das war eine andere Atmosphäre und das hat mich dann lange Zeit. War ich traurig darüber.
Das glaube ich. Was war Ihre letzte Vorstellung unter den Linden?
Ich glaube, das war in Macbeth, die Tante dort.
Ich weiß nicht, die Kammerfrau.
Ja, genau.
Ja. Ja, damit so, haben Sie sich dann vom Berliner Publikum verabschiedet.
Naja, das war so. Man hat immer im Ensemble gesungen, das war so eine Inszenierung,
ja.
die ihr auch so, meine Meinung nach, nicht sehr.
Ich habe sie auch noch gesehen, ja. Leider nicht mit Ihnen, aber ja. Ich kenne die Inszenierung, alles so Ameisen,
ja,
Insekten.
Genau, Insekten.
Aber das Berliner Publikum, wie hat das damals reagiert auf diese Ungerechtigkeit? Haben Sie da ein bisschen Feedback bekommen?
Habe ich leider, nein, überhaupt kein.
Weil Sie hatten ja Ihre, ich sage mal Fans, das klingt immer so blöd, aber Sie hatten Ihr Publikum.
Ja, das, aber da hat sich das immer so ereignet nach den Vorstellungen, wo ich Autogramme gegeben habe, wo die Leute dann was Nettes gesagt hatten und mir vielleicht Kärtchen oder Kärtchen geschrieben haben und da große Gespräche oder sowas führte ich nie. Das war damals nicht so wie heute, dass man nach der Vorstellung noch große
sich zelebrieren lässt.
Genau. und das, also ich habe immer gedacht, so, ich habe meine Arbeit getan und jetzt ist gut so. Naja, man hat natürlich, das war eine, wenn ich das so sage, ich hatte keine Zeit für mich da zurücklehnen und so, weil das war alles so Tage und da. Wenn ich das nur so sage, in einem Jahr, das war aber das Höchste, in einem Jahr habe ich 5 Inszenierungen gemacht, wo die kleinste die Michaela war, die kleinste Party. Da waren Arabella, Capriccio und noch Freischütz.
Don Giovanni wahrscheinlich.
Also das war in einem Jahr. Ja. Das heißt, ich lief ständig mit Klavierauszügen und mit den Texten und ich lade den Kopf voll mit.
Und Konzerte.
Und Konzerte noch dazu, natürlich. Also da war das noch nebenbei sozusagen. Ja. Also da hatte man keine Zeit, sich irgendwie so zurücklehnen oder sich beobachten und sich sagen, so Pläne da und dort. Es war so, wit. schnell. So, das war die. Und deswegen hatte ich keine Lust, mir das anzuhören, weil ich dachte, ich muss was anderes lernen und nicht das zu hören, das hören, was schon fertig ist.
In der Vergangenheit aufhalten, ja. Lustig.
Also, naja, das ist so sowieso vielleicht eine, wenn ich das so sage, um die Geschehnisse zu bewältigen, diese bei der Wende. Das war für mich eine Sache, wo ich froh war, dass das so meine Natur ist, nicht nach hinten gucken, weil ich habe beobachtet, wie gerade Sigi Lorenz und alle Kollegen, die betroffen waren, wie sie das schwer ertragen.
Oh ja, bis heute.
Ja, aber zum Glück hatte ich die Möglichkeit, Unterricht zu geben und daher habe ich das auch vielleicht künstlich verdrängt.
Ja,
habe ich gesagt, ich kann damit ich kann das nicht ändern.
Aber haben Sie Ihren Frieden damit gefunden?
Natürlich tut es weh. Ja, weil wenn mir tat es weh, so, wenn ich sachlich bin und sage, wenn etwas Neues kommt und das besser ist als das Alte, bin ich damit einverstanden. Weil die Erneuerungen müssen kommen. Aber wenn das, was man beobachtet, wenn zuerst mal kamen die Leute, die keine Ahnung über Theater, über Oper hatten, und das ist schon für mich eine wirklich Beleidigung gewesen, da dachte ich, so ein Mensch, der nicht weiß, was überhaupt Oper bedeutet, und der ist jetzt plötzlich Chef. Und diese unterschiedlichen Meinungen, die da und wir waren so dazwischen, weil wir DDR-Sänger waren. Nur deswegen, ja. Und deswegen passierte das der Staatsoper paar Straßen weiter, die deutsche Oper, sie hatte keine Probleme damit.
Natürlich, ja.
Ja.
Ich möchte gerne nochmal auf den Don Giovanni zu sprechen kommen. Die Donna Anna haben Sie 18 Mal an der Staatsoper in Berlin gesungen, 26 Mal an der Deutschen Oper gastiert, 14 Mal an der Prager Oper. Im Vergleich dazu die Donna Elvira weniger, die war in Berlin nur 5 Mal und in Prag, wenn ich richtig geschaut habe, ein einziges Mal.
Das musste mehr sein, weil das war eine neue Inszenierung damals, wo ich als Elvira, das war damals auch Kaschliks Inszenierung.
In Prag?
In Prag.
Ja.
Ja, ja,
dann mehrmals, ja. Dann ist das ein Fehler im Archiv. Ja. Da steht wirklich nur eine Vorstellung, danach sind sie nur noch mit der Anna bestimmt, ganz gelistet.
Bestimmt. Nee, das war eine alte Inszenierung, die damals Kaschli gemacht hat, die übrigens heute der heutigen sehr ähnlich ist, weil das war so wie die Logen und der ganze Zuschauerraum weiter auf der Bühne weiterging. Ja, das war so.
Stimmt,
so.
Die heutige Inszenierung, die ist ähnlich. Ja, absolut.
Na, ja.
Welche haben Sie lieber gesungen von den beiden?
Schwer zu sagen, weil das sind so zwei verschiedene Figuren. Mhm. Ich habe nur nicht gerne gehabt, wenn man aus der Elvira eine verrückte, hysterische Furie macht. Das ist natürlich, liegt an der Grenze, diese Partie, aber dann hat man sich unfreiwillig eine komische Alte daraus machen. Und das fand ich nicht, ja, weil sie war eigentlich eine von den vielen betrogenen Frauen.
Ja.
Und nur dadurch, dass sie Möglichkeit hatte, sich dagegen zu äußern, das war der einzige Unterschied vielleicht zwischen den anderen, die diese Möglichkeit nicht hatten. Aber natürlich ist das dann sehr nah, diese Enttäuschung. Und diese ihre letzte noch, was sie da, Stolz. L'ultima pro, war der einmal, das Avio, genau. Dass da sie noch kämpft, schon jetzt nicht nur um sich, sondern um den Giovanni kämpft.
Ja, sie hat wirklich Angst um ihn.
Ja, genau. Also es ist schon eigentlich eine großzügige Frau von diesem Sinne.
Das ist eine tolle Frau. Eigentlich sehr selbstlos dann auch.
Ne? Ja, genau. Und die Anna, da ist man in vielen Inszenierungen das gerade so alles offen gelassen. Wie war das eigentlich?
Ja, genau. Und da muss ich Sie auch fragen, weil August Everding hat in seiner Da Capo-Sendung immer alle Donna Annas gefragt, was denken Sie? Hatte die Anna was mit dem Giovanni oder nicht?
Ja, natürlich.
Und freiwillig?
Natürlich. Das weiß ich nicht.
Was denken Sie? Was denkt Ihre Donna Anna?
Ja, also ich glaube, sie war so verzaubert von ihm, weil er war anders als alle anderen, Herren. Mhm. Ja. Und da ist es sehr an der Kippe. Mhm. Ja, ich glaube, eher freiwillig als unfreiwillig.
Er musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, genau. Und weil deswegen, ich glaube, das, was sie sagte, sie muss ein Jahr Trauer halten für den Vater. Dann wollte sie eher den Giovanni vergessen als den Vater. Also das ist so eine
Vorzeige. Eine Metapher, die sie
genau,
da gibt.
Genau. Ich glaube.
Um den Ottavio nicht so sehr zu enttäuschen vielleicht.
Vielleicht auch das. Oder sich selbst auch nicht zu enttäuschen. Das ist auch möglich gewesen. Also das ist doch gut so, dass es so alles offen bleibt.
Ja, und dass man es auch unterschiedlich auslegen kann. Und ich denke mal, in all ihren Inszenierungen haben sie auch alle Wege schon beschritten, oder?
Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie die Inszenierung in der Staatsoper zu Ende gegangen ist.
Meinen Sie die Berghaus-Inszenierung?
Ja, die Berghaus.
Ich habe gehört, das war ein Riesenskandal. Was war der Skandal?
Also sie wollte, obwohl wir die sogenannte alte Inszenierung alle mitgemacht haben.
Die Adam-Inszenierung.
Die Adam-Inszenierung, ja. Genau. Und sie wollte uns aber für diese Inszenierung auch haben. Mhm. Und es lief schon so, wenn ich das so sage, ein wenig verdächtig, weil bei den Proben hat immer Sigi Vogel gefragt, warum und warum müssen wir das machen und warum und welche Begründung und so. Also die Berghaus musste viel erklären, damit er da einverstanden war, das mitzumachen.
Okay.
Ja. Und okay, wir haben alles gemacht, was sie sich gewünscht hat, weil es war letzten Endes alles stimmig.
Mhm. Das ist, es ist ja Berghaus, das, ne? Genau. Es ist ja eine, die was kann, genau. Oder konnte. Ja.
Konnte. Und dann haben wir die Inszenierungen, also ich weiß nicht, wie viele Vorstellungen sind da abgelaufen. Und
nicht so viel. Die
nicht
war,
so viele, aber schon bei der Premiere hat das Publikum so gebuht, ja, dass man die Musik nicht hörte.
Ach Gott.
Ja, das war wirklich ganz schlimm.
Ja, das ist als Sänger, ist das doch entsetzlich, oder?
Klar.
Weil ist man das ist in dieser Negativität, in dieser,
genau,
Atmosphäre.
Und das, ja, war dann in dem Ball, wo der Chor diese erste Tanz und dann kommt der Tanz. Mm. Ja, und das war so, die hatten alle so solche blaue Anzüge gehabt, so was weiß ich, so nicht passend zu dem Ganzen, ja, das waren keine Bauern oder,
ja,
so.
Ja, ja. Ja.
Und die sind dann durch die ganze Bühne, das war so eine Schräge, ganz laut runtergedonnert. Mhm. Und das Publikum konnte das wirklich nicht ertragen. Das, ja, waren so Buhrufe. Und dann,
weil diese Anspielung war ihnen zu politisch, oder?
Ich weiß es nicht. Also das war alles irgendwie so viel zu brutal. Mhm. Ja. Und wir hatten zum Beispiel, wir kamen als Masken. Mhm. So, ich war dann so eine Hühne, hatte solche, so was, so ein,
okay,
Krallen.
Ja.
Und,
ja,
hier hatte ich, was weiß ich, auf dem Kopf
Sie
etwas.
Sie waren Donna Anna in der Premiere.
Ja. Mhm. Und die Celestina hat die Elvira gesungen und dann kam sie zu ihrer großen Arie, so, sie hatte hier so wie ein Kind, und dann hat sie das losgelassen und hier hatte sie so ein großes Loch.
Okay.
Und das war auch so ein Bo.
Ja. Kam direkt.
Direkt, also wir und das letzte Ensemble, wir saßen da am Tisch. Und die Berghaus sagte, ja, alle Frauen, die sie mit dem Giovanni in Berührung gekommen sind, die waren gekennzeichnet von ihm. Und ich musste hier sowas machen wie so, und das musste ich singen dabei.
Oh Gott, wirklich?
Ja, wirklich, ja.
Also in den Kopf permanent schütteln.
Genau. Ah. Es war so. Und wir hatten gesagt, so, jetzt ist Schluss, weil es war jedes Mal gab es Bo, ja, und da haben wir gesagt, meine Güte, wir singen, wie das am besten können, ja, es wird genauso wie vom Orchester gespielt, wir geben uns alle große Mühe und das Publikum akzeptierte das nicht, ja, also dann müssen wir das gar nicht machen.
Ja.
Und wir sind zu dem Rimkus gekommen, alle insgesamt.
Die Sängerriege, ja.
Ja, und haben wir gesagt, dass wir nicht mehr bereit sind, mitzumachen unter diesen Umständen.
Ja
weil es war, und er hat das akzeptiert, damit wurde das dann abgesetzt.
Ich meine, finde ich schön, dass man auch die Sänger dann ernst nimmt und nicht sagt, gut, dann hole ich dafür Gäste,
ja,
die das für Geld dann teuer singen. Ja.
Ja, also das war hauptsächlich die Reaktion von Publikum.
Ja.
Ja, weil wie gesagt, wir singen, wie am besten können.
Ja.
Und das Publikum akzeptiert das gar nicht, weil die waren damit beschäftigt, nur gucken, warum macht der das und warum macht die das? Weil die Berghaus hat eigentlich auf dem Geschehen, was da sein sollte, noch eine andere Ebene gebaut.
Und das war einfach zu viel dann.
Und dann die Leute wussten, warum nimmt die Donna Anna so ein Stück zuerst habe ich von dem Giovanni ein Stück Hemd rausgerissen und dann habe ich das hier als Talisman die ganze Zeit. Nur wenn man nicht dabei ist, wenn sie das erklärt hat, man fragte, warum, was tut sie das, warum brauchten sie dieses Stück Hemd? Ja, und so. Und
also ohne Einführung hätte man es einfach nicht verstanden.
Genau, genau. Ja, also da waren tausende solche Kleinigkeiten und die Leute wollten das nicht, ganz einfach.
Und dann hat man die Adam-Inszenierung wieder geholt oder Giovanni war dann fertig?
Giovanni
einfach.
Waren das nicht mehr auf der Bühne.
Dann gab es keinen Giovanni mehr in Berlin für Sie?
Nein.
Schade.
Aber ich habe das mal so wieder so, wie sich das alles so lustigerweise entwickelt. Ich hatte 2 Jahre, glaube ich, die Donna Anna auch in der Deutschen Oper gesungen und auch in der Staatsoper. Also das war so wieder,
da haben sie dann alles wettgemacht, was sie an der Staatsoper nicht hatten.
Ja,
Mozart ist ja generell ein wahnsinnig wichtiger Komponist in ihrer Karriere. Neben den schon angesprochenen Donnas und Giovanni, Fiordiligi, Pamina, die Figaro-Gräfin, Elektra, Idomeneo, die Vitellia haben sie auch gesungen, Sevilla mal im Rundfunk. Ja. Was bedeutet Ihnen Mozart und seine Musik?
Ja, das ist also schwer, da fühle ich mich zu Hause.
Ja.
Da ist es. Mhm. Da die ganze Struktur, wenn ich das so theoretisch ein wenig auseinandernehme. Die ganze Struktur, nicht nur jetzt, nicht nur Oper, ich meine auch Instrumentalmusik, sämtliche Konzerte und Symphonien und so. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie er sich überhaupt entwickelt hatte als Opernkomponist. Und da dachte ich, Donnerwetter, wenn er dann weiter nach dem Idomeneo weitermachen konnte, er wäre da gelandet, wo der Wagner ist.
Eigentlich ja, oder?
Ja.
Der Idomeneo ist ja schon so zukunftsweisend.
Genau.
Das finde ich auch erschreckend, in so kurzer Zeit.
Da ist es wirklich, Genie ist halt Genie. Das finde ich wirklich, dort bin ich zu Hause musikalisch eindeutig.
Und gibt es von den Mozart-Partien eine Lieblingsrolle?
Eigentlich nein.
Nein.
Alle waren irgendwie... Aus diesen einzelnen Personen ist da eine Person geworden, die sich da ergänzt von verschiedenen Facetten.
Ja.
Also es ist schon für mich. Also ja, und da war ich wirklich, bin ich bis heute sehr dankbar, dass ich diesen Komponisten gefunden hatte, die mir so musikalisch, aber auch wirklich rein sängerisch.
Einfach,
so,
wo man so zu Hause
liegt.
Ist.
Ja,
Sie wurden ja auch für die Mozart-Rollen, wurden Sie 1988 mit dem Clement-Gottwald-Staatspreis ausgezeichnet.
Ja, das war für dieses Konzert. Alles war zu 200.
Aha,
das war da der Grund.
Die Donna Anna.
Ja, das war der Grund.
Und Ihre Elvira gibt es Gott sei Dank auf Platte.
Ja, also das war hier, das ist Supraphon hat das aufgenommen und das ist auch so eine kurze, lustige Geschichte. Die Tochter von Karel Gott war ein Jahr lang meine Schülerin.
Tatsache?
Ja. Das hat Herr Margita zusammengebracht und er kam, mich zu begutachten, ob ich das klar in die Schule, Und ich habe ihm gesagt, ob er sich daran erinnern könnte, dass wir damals die Aufnahme, er sollte den Don Ottavio singen.
Karel Gott.
Ja.
Nicht wirklich.
Tatsächlich. Und er sagte, ja, ich erinnere mich sehr gut. Der hat wirklich unglaubliches Gedächtnis gehabt. Und es war so, als wenn wir letztes Mal gestern darüber gesprochen hätten. Und da sagt er, ja, das sollte für Dilia sein. Das war diese Gesellschaft für ausländische, für Dilia sollte es sein. Ja, aber dann war das für mich doch zu kompliziert oder sowas, sagt er.
Hätte er das gekonnt? Hatte er, also ich wusste gar nicht, dass er da so klassische Ambitionen hatte.
Eigentlich ja, weil er hatte Konservatorium. Ja, also das heißt, diese Ausbildung war da oder wäre da. Ja. Aber vielleicht hat er dann doch eingesehen, dass es für ihn zu
in eine
weit
andere Richtung
genau
ging,
zu weit gegangen ist. Also aber schwarz auf weiß hatte ich das auf einen Kontrakt, einen Vertrag hatte ich, wo es stand und es da stand da Zerlina Edita Gruberova.
Wirklich?
Ja, also da dachte ich, aha, illustre Gesellschaft, mindestens auf dem Papier.
Ja, sie hat es ja dann auch nicht gemacht. Ja. Das hat dann ihre Kollegin Frau Jonaschowa gesungen.
Ja,
lustig. Also die Platte war ursprünglich nicht wirklich ein Star-Projekt, ja?
Ja, nur so fürs Ausland.
Ja, stimmt, klar. Man hat ja sowas vor allem fürs Ausland produziert.
Die haben sich, da, glaube ich, so viel Geld versprochen.
Klar.
Aber wenn man es bedenkt, wie viele Millionen Schallplatten der Gott produziert hatte, nicht nur produziert, sondern verkauft.
Sind
30 Millionen oder wie viele. Das ist schon.
Aber trotzdem, der Giovanni ist auch ohne ihn und Frau Gruberova zu einer sehr schönen Platte geworden. Und wenn man in Prag geht, in die CD-Geschäfte, dieser Giovanni lacht einem immer irgendwo an. Der ist wirklich, der ist ganz prominent immer ausgestellt. Aha. Ich glaube, da ist Supraphon auch sehr stolz drauf, auf diese Produktion.
Naja, dann, wenn das dann verkauft wird, dann sind sie immer, weil zum Beispiel da, ich sehr oft gerade Mahler-Symphonie hat die Tschechische Philharmonie mit dem Neumann alle aufgenommen und ich hatte das Glück, ich konnte die vierte da mit der vierten dabei sein und das wird auch sehr oft auch so nicht nur gespielt, sondern verkauft. Naja, es ist schon.
Sie haben viele Platten gemacht.
Ja,
viele sind heute auch auf CD erhältlich. Haben Sie gerne im Studio gearbeitet?
Wie gesagt, unter diesen Umständen, eine Probeaufnahme und dann sagte ich mit dem Regisseur, jetzt sind Sie verantwortlich, was da gemacht, daraus gemacht
wird. Abgegeben.
Ja, also die Technik heute kann man auch nicht vergleichen. Wenn ich mich erinnere, als ich meine erste Schallplatte aufgenommen habe, das war im Rundfunk und da der Techniker sagte, wenn Sie hohe Töne singen, dann kommen Sie ein Stückchen weiter vom Mikrofon weg.
Na klar. So ging das,
So ging das, das war da.
Sonst wären die Mikrofone geplatzt.
Oder Piano, beim Piano kommen Sie näher zum Mikrofon.
Das war ganz andere Regeln,
Ganz anders und natürlich da noch dazu, wenn das Orchesteraufnahmen waren, das Orchester musste das zuerst mal lernen.
Ja.
Ja, also wenn man, sagen wir, 2 Stunden für eine Aufnahme hatte, 1 Stunde dauerte, bis das Orchester gelernt hat. Und dann konnte man ein wenig...
Die Sänger dazu.
Genau.
Ach Gott, lustig.
Das war ganz, weil die hatten das war Dienst für das Orchester, wenn das Rundfunkorchester war, die kamen dann Dienst, haben geguckt, was da so am Pult steht oder nie. Und dann fingen sie an, das zusammen zu.
So war ja. Aber gibt es Aufnahmen, die Sie mögen von sich, die Sie auch ertragen können?
Ich habe einmal, das war so eine lustige Geschichte auch, ich bin... Als ich noch mit dem Auto hier und her gefahren bin, kam ich nachts, ich fuhr immer nachts. Und dann kam ich so um Mitternacht hierher und habe ich Radio eingeschaltet und da sang jemand. Da dachte ich, Strauss, letzte Lieder, ein Lied davon. Und da dachte ich, ganz schön, okay. Und dann hat man gesagt, dass da meine Aufnahme war. Ich habe mich überhaupt nicht erkannt.
Toll.
Also dachte ich, ganz, ganz ordentlich gesungen.
Na schön.
Oh.
Und dann, okay, dann habe ich es gelassen. Und nach vielen Jahren hier in der Schule, an der Hochschule, haben die Studenten in der Musikgeschichte oder was weiß ich, was gelernt. Und der Pädagoge sagte mir, er hätte von mir, der hörte, dass ich meine, also meine, dass ich Strauss und Lieder auf eine Schallplatte gemacht hatte, dass, ob er ihm das leihen könnte. Und da sagte er, ja, wenn Sie die schwarze Platte noch verwenden können, okay. Und da hat mir das nach ein paar Tagen zurückgebracht und ein CD noch dazu. Und er war so voll begeistert. Er sagte, das ist so unglaublich. Und so, da war ich nach vielen Jahren froh, dass jemand wirklich so ein Fachmensch, der sehr viele Aufnahmen kennt und vergleichen kann, dass er mir das so. Da sagte ich, ja, schön, danke.
Na, ist doch schön.
Vieles, also zum Beispiel Schlaues Füchslein, da habe ich auch die Schallplatte gemacht. Und vor kurzem hat mir das jemand gezeigt oder wollte Autogramm, da dachte ich, ja, aha, das habe ich auch gesungen, oh, weia. Ja,
da haben Sie eigentlich den Mezzo-Part gesungen, ne?
Nee,
die Beniatschkova singt den Mezzo-Part, genau, Sie haben die Füchsin gesungen.
Aber, aber das ist zwar Mezzo, aber es ist so hoch, genauso, das ist für zwei Soprane eigentlich. Ja.
Und es gibt interessanterweise eine Jenufa-CD-Aufnahme mit Ihnen, die gar nicht mit Ihnen ist.
Ja, das war Irrtum, wissen Sie was? Das war meine Kollegin, das war Frau Blachusiakova. Ja. Sie hat mir das mit großen Beschwerden erzählt. Ja. Ich wusste davon gar nichts. Da hat sich jemand in der Redaktion geirrt und Magdalena und da war da hat das die Blachusiakova aufgenommen und unter meinem Namen. Aber die haben das dann irgendwie so vernichtet, glaube ich.
Ja, aber man findet es noch im Internet und ich war zum Beispiel auch. Ich habe recherchiert, was wir alles aufgenommen haben und habe mich gefreut. Ich denke, oh Gott, es gibt eine Jenufa mit ihr, wie schön. Ja. Und ein Freund von mir hat dann eben auch korrigiert, meinte, nein, das ist sie nicht. Dann,
genau.
Also, schon ein peinlicher Fehler. Ne?
Wirklich. Also da, kann passieren.
Kann passieren, aber ist schon kurios.
Aber es ist schon, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die müssen doch Kontrolle machen, nicht? Also noch eigentlich. Naja, ist halt. Naja.
Aber vielleicht wollte man auch von ihrem Namen profitieren. Oder ist das zu weit hergeholt?
Oh, ich glaube nicht.
Ah, dann hätte man sie vielleicht direkt
genommen. Ja, weil die Frau Blachusiakova war gerade in diesem Gebiet sehr hochgeschätzte Sängerin.
Okay, war wirklich ein Fehler.
Ja. Naja.
Ah, witzig.
Was alles so passiert, nicht?
Mutter sein und Sängerin, wie ging das? Oder wie geht das? Ich meine, wir wissen alle, auch ich weiß aus Erfahrung mit meiner Frau, die Sängerin ist und Mutter, es ist nicht immer leicht. Wie war das in Ihrem Fall?
Natürlich ist es kompliziert, immer. Weil wenn man nicht so die Familie zur Verfügung hat, ich meine jetzt Großmutter, Großvater, die einspringen können.
Ja, auch mal kurzfristig. Ja.
Genau, dann... einerseits war das gut, wenn ich das so sage, dass mein Mann so wesentlich älter war als ich. Er konnte vieles, also viel mehr mir helfen, weil er schon in der Rente war. Ja. Aber natürlich ist das nicht immer so gewesen, als die Tochter klein war. Da hat er noch gearbeitet und da war das so, dass... jemanden zu finden, der als Ersatzgroßmutter funktionieren könnte, war nicht so einfach. Ich hatte in Bratislava das Glück und dann dort hatte ich eine Dame, die mir geholfen hatte, weil meine Mutter war krank auch und dadurch, dass ich Letzte war, meine Geschwister, die hatten alle gearbeitet, und die konnten mir nicht helfen. Also da, diese Zusammenstellung in der Familie war halt so
für sie dann ungünstig.
Für mich ganz ungünstig und aber das ist halt, ich habe das dann ganz normal empfunden. So, es war damals so und dann die in der Schule war das schon okay, weil da waren wir schon in Berlin und sie ging zuerst mal in die tschechische Schule und dann in die deutsche Schule.
Ach so,
und
sie hatten ihre Familie dann auch in Berlin, ja?
Ja,
das hat natürlich dann vieles einfacher gemacht, ja.
Genau, das war dann ein wenig kompliziert war das mit der Schule, weil dadurch, dass sie in die deutsche Schule gehen dürfte, musste sie jedes Jahr in Tschechei eine Prüfung machen aus der tschechischen Sprache, Geografie und Geschichte. Ja. Und das war dann wieder gut, dass mein Mann Zeit hatte und er hat mit ihr auch die tschechische Schule parallel zu der deutschen Schule gemacht. Also es war schon nicht leicht. Nicht leicht, aber dafür spricht meine Tochter so Deutsch, dass man nicht erkennen kann, dass sie Ausländerin ist.
Wirklich, ja? Ja. Hat eine zweite Muttersprache bekommen.
Ja, genau.
Toll.
Genau. Ja, also das lernen nur Kinder so akzentlos, wenn sie tatsächlich Kinder von Kindheit an die Sprache erlernen. Und da war ich sehr froh. Und sie arbeitet bis heute in einer Firma, wo die Inhaber Deutscher sind.
Hat sie auch, kann sie davon profitieren.
Genau.
Also für sie war das auch toll als Kind, diese zwei Welten. Und sie hat dann auch das Beste davon mitgenommen.
Ich glaube, ja. Da war sie natürlich keine Freundschaft in Bratislava gehabt, weil dafür war sie zu klein. Und mit der ersten Klasse waren wir schon in Berlin, als sie in die erste Klasse ging. Ja. Und da hat sie Freundinnen bis heute in Berlin und so ehemalige Mitschülerinnen, Mitschüler. Deswegen ist
herrlich.
Sie fühlt sich eigentlich in Berlin zu Hause.
Ja. Sie auch? Sind Sie auch gerne
noch
in Berlin? Ja,
klar, natürlich.
Wie ist das überhaupt, ich meine, das sind zwei extreme Welten damals gewesen. Erstmal die Tschechoslowakei, politisch und wir wissen alle, wie es da war.
Klar.
Und DDR, auch wieder ein extremes Beispiel. Und Sie immer dazwischen. Ich meine, das hat sicherlich auch viele negative Aspekte gehabt, oder? Das Reisen war sicherlich erschwert und...
Also da mit dem Reisen war kein Problem.
Das war kein Problem,
ja. Nee, zu DDR, da konnte man überhaupt, das war kein Problem.
Ah ja, okay. Ja,
zwischen Tschechoslowakei und DDR, natürlich gab es an der Grenze Kontrollen und so, aber es war kein Problem, weil ich hatte Vertrag mit dem... Also da gab es staatliche Agentur, Agentur der Künstleragentur der DDR,
genau.
Und dann Prago-Konzert oder Slov-Konzert auf der tschechischen oder slowakischen Seite.
Yeah.
Und ich hatte einen Vertrag mit der Deutschen Staatsoper und außerdem hatte ich noch Vertrag mit dem slowakischen Slov-Konzert. Und das war so ein Vertrag, eine komische Sache auch. Als ich angefangen habe, das sei 78, stand ein Vertrag, der hat 4 Seiten. Und auf der letzten Seite stand 14% Vermittlungsgebühr. 14%. Und dann jedes Jahr war alles, das war ein Jahr dauerte diesen Vertrag. Und dann alle 3 Seiten waren immer Kopie. Immer Kopie, Kopie. Und auf der letzten Seite stand immer jedes Jahr diese Ziffer war Höhe und Höhe. Und es endete mit dem 50%. Also das heißt, die Hälfte, die ich in der Staatsoper verdient habe, musste ich an die Bank in Tschechoslowakei überweisen.
Aber das war dann Ihr Geld? Das sollte nur hier im Land sein? Nein,
nein, also ein Teil davon bekam ich als diese Bon.
Worüber wir kurz gesprochen hatten vorhin,
Ja, also da, ich weiß nicht von Prozentsatz, wie viel Geld, aber das war so Valuta für die Tschechoslowakei. Da habe ich mir mehrere Male gesagt, Donnerwetter, ich habe nur die gleiche Schule besucht, die unzählige meine Kollegen besucht hatten und ich muss noch dafür, dass ich diese Schule besuchte, noch so viele Jahre so viel Geld zurückbezahlen.
Absurd,
wirklich absurd. Aber ich wollte nicht nicht abhauen. Mhm. Irgendwie, ich war so froh in Berlin, so wirklich diese Möglichkeiten habe ich sehr hoch geschätzt, diese Möglichkeiten auch abzusagen und nicht ständig vorsingen zu gehen und Agenturen abhängig zu sein und so. Das hatte ich irgendwie nicht, dafür war ich viel zu feige oder wenig.
Feige ist, glaube ich, das falsche Wort, ja.
Wenig Ellenbogen.
Ja, ja. Aber wie war das? Hatten Sie eine Sonderstellung innerhalb des Ensembles? Weil ich meine, Sie waren in so gesehen privilegiert mit der Reisefreiheit und viele Ihrer Kollegen eben nicht.
Ja.
War das manchmal auch, gab es da unschöne Situationen? Haben Leute Ihnen das übel genommen?
Also nicht, dass ich da darüber wüsste. Ja. Ja. Natürlich, Neid ist eine... Ja, aber
in dem Beruf kommt manchmal vor.
Ja, nicht nur manchmal. Aber vielleicht dadurch, dass ich bemühte mich immer so um die, in der Staatsoper, um die Gesamtleistung. Mhm. Ich habe geschätzt auch die anderen Kollegen und ich habe ihm das auch gesagt und gezeigt und so weiter, dass sie, ich war nie hochnäsig und vielleicht dadurch hat man mir das verziehen.
Ja. Na, also was ich auch so im Nachhinein merke, wir haben ja nun schon mit etlichen Kollegen hier gesprochen, in diesem Podcast, ihrer Kollegen, der Name Ajosjova fällt immer mit Strahlen in den Augen. Jeder denkt gerne an Sie als Kollegin zurück. Also wenn man so fragt, wer waren so Ihre Lieblingskollegen aus der Staatsoper? Ihr Name ist der Erste.
Aha.
Also irgendwas muss dran sein, eben von dem, was Sie sagen, dass eben diese Sympathien, die Sie darüber gebracht haben.
Weil, wissen Sie, ich weiß, wie schwer der Beruf ist.
Ja.
So. Und wie viel Zeit und wie oft auch Opfer man bringt, wenn man das machen möchte. Und das habe ich immer geschätzt, auch wenn ich da nicht darüber gesprochen hatte. Aber die Leistungen, die Leute gebracht haben, die habe ich immer wieder geschätzt. Und immer wieder habe ich mich danach gerichtet und auch so das geäußert, vielleicht dadurch, wie ich mich benommen habe.
Also war Konkurrenz auch eigentlich kein Thema für Sie?
Nein.
Auch wir haben es angesprochen, die große Kollegin Casapietra.
Ja.
Ich meine, irgendwann sind Sie doch irgendwie in unterschiedliche Richtungen ein bisschen gegangen.
Ja.
Aber es gab doch dann die ein oder andere Überschneidung. Also da gab es auch nie für Sie Probleme, dass man sich messen musste, wer ist die Primadonna des Hauses.
Nein, keine, ich bin die erste Sängerin.
Aber das ist doch schön, so macht doch das Arbeiten Spaß, oder?
Genau, also ich habe das nie so empfunden. Deswegen war ich so froh, in der Staatsoper zu sein, dass ich meinen Teil zu dem Ganzen beitragen konnte. Und das war für mich, ja, auch zum Beispiel, wenn wir Konzerte gemacht haben, wo wir zu viert waren, Solisten, immer wieder habe ich mich gefreut, wenn das Quartett musikalisch und stimmlich zusammenpasste. Mhm. Weil dann hat sich das verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, wenn wir zu
absolut.
Und das kann man als ein Mensch nicht erreichen,
richtig,
was alle vier erreichen konnten. Ja, und das ist irgendwie so komisch, aber vielleicht...
Aber dafür, um das zu verstehen und diese Ebene zu erreichen, muss man sich eben in den Dienst der Musik stellen, ne?
Genau.
Und nicht sich selbst überhöhen.
Genau.
Und das können nicht alle. Aber umso schöner, dass es immer wieder die Sänger gibt, die da zuerst an die Musik denken und dann an sich.
Und das, also da muss man, was weiß ich, vielleicht da an das, was man sagt immer, wenn eine Autokolonne fährt, man muss sich nach dem langsamsten Auto richten.
Richtig.
Und wenn das aber dann alles insgesamt stimmt, ist das dann umso schöner und umso besser und umso eindeutiger auch für das Publikum.
Richtig.
Ja, weil deswegen, finde ich, sind die Leute wiederholend ins Theater gekommen. Nicht nur von Ost-Berlin, sondern auch von West-Berlin.
Und da sind einige gekommen, um die Opernvorstellung unter den Linden zu sehen.
Ja, genau. Weil die haben gerade diese Gesamtleistung hochgeschätzt.
Also das war das Besondere an der Berliner Staatsoper.
Genau. Weil sie wussten, wenn die und die und die Sänger und der Dirigent ist, dann ist das eine gewährleistete sehr gute Leistung. Ja. Immer wieder. Wissen Sie, weil das, diese Wiederholen, sich wiederholen, das ist das, was die Leute dann auch schätzen.
Natürlich.
Komischerweise. Natürlich, ja, weil die wollen sich. Und ich kenne mehrere, die gesagt haben, wir gucken die heutige Inszenierungen nicht mehr, weil diese gewährleistete Leistung nicht da ist. Ja.
Weil es diese Kontinuität nicht gibt. Weil ein Ensemble auch nicht wachsen kann.
Ja. Ja.
Weil in der zweiten Vorstellung schon wieder ein anderer kommt und dann kommt der Star.
Und man fragt sich, also ich frage mich, ob tatsächlich diese Leistungen von den Stars so viel besser sind als die Gesamtleistungen damals. Natürlich, man kann nichts messen.
Ja, es ist immer eine Frage des Geschmacks, aber das muss jeder für sich beantworten. Aber ich denke auch, dass eine gewisse Kontinuität einfach dafür spricht, schon die Geschichte der Oper. Besondere Leistungen sind immer nur durch Beschäftigung mit der Musik entstanden. Und das geht nicht, wenn man alle zwei Tage andere Kollegen
und hat. Und ich weiß, wie oft der Sabalisch das sich bemüht hatte, um ein Ensemble in München aufzubauen. Ja. Und wie oft sie darüber gesprochen haben, ja, damals in Wien, in den 60er Jahren.
Das berühmte Mozart-Ensemble.
Genau, ja. Also das war als Vorbild schon damals. Und ich weiß, dass der Sawalisch sich auch darüber, weil ich habe da mehrere Male die Eva gesungen.
Mhm.
Und da kam es auch zu Gesprächen, dass er sowas haben wollte.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit ihm das gelungen ist, das weiß ich nicht, aber weil ich glaube, mit dem Efferding war das auch nicht so einfach.
Ja, ich denke auch, es wird schwierig, dort Sänger zu finden, die sich darauf einlassen. Ich glaube, die Zeiten, wo Sänger so fleißig waren, sage ich mal, sind leider vorbei.
Mhm.
Weil wenn man sich gerade auch Interviews anschaut von Mitgliedern dieses Mozart-Ensembles, die haben wirklich erzählt, die haben am Abend eine Cousy gesungen und am nächsten Tag um 10 war schon die Probe für Cousy, obwohl sie die am Abend gesungen haben.
Ja.
Aber da wurde dann ausgewertet,
damit
die nächste Vorstellung vielleicht zwei Tage später
wieder auf
einem besseren Niveau wird.
Ja.
Und ich finde das toll, aber ich weiß auch, dass das mit dem heutigen Opernbusiness so wahrscheinlich nicht möglich wäre.
Ja.
Da würden vielleicht von 6 Sängern würde einer vielleicht das mitmachen. Der Rest hätte dann Halsschmerzen, würde sagen, ich habe Kopfschmerzen.
Ja. Eigentlich, ich weiß nicht, was besser ist, ob die Leistungen für das Publikum, weil man muss doch an das Publikum denken, weil für das Publikum spielen wir und singen
und die bezahlen
singen
unsere Brötchen.
Genau.
Ja.
Ob was das heutige Publikum mehr schätzen würde, ob diese Leistungen, die Standard sind und wo man weiß, wenn ich das sehen möchte, ich komme da und weiß ich, dass dieses Niveau kommt. Oder geht man heutzutage den Sänger zu hören oder die Sängerin?
Das Problem ist, man fragt das Publikum nicht. Die Leute entscheiden für das Publikum. Wer weiß, was das Publikum möchte? Vielleicht sollte man wirklich mal, das denke ich mir so oft, überhaupt finde ich, man sollte viel mehr fürs Publikum auch machen, auch Stücke auswählen. Ja, einfach zu wissen, was wollen denn die Leute sehen? Viele, habe ich das Gefühl, oktroyieren dem Publikum etwas auf und entscheiden für das Publikum, aber wir wissen noch gar nicht, was wollen die sehen.
Mhm.
Auch ich kenne Intendanten, die sagen, ach, Bohème ist langweilig und dann wird es abgesetzt, weil sie die Oper schon mit der Oper durch sind.
Mhm.
Aber es gibt doch Leute, die kommen dafür hin.
Ja.
Und ich finde, das ist einfach schade, dass nicht mehr für das Publikum Oper gemacht wird, sondern nur noch was eigene Egos haben wollen.
Ja.
Und das
ist
schade.
Das
und deswegen
ist schade.
Diese Frage, die Sie in den Raum gestellt haben, die würde ich so gerne mal einem Publikum fragen. Warum gehen Sie in die Oper?
Ja, genau, weil, wissen Sie, das ist dann die Frage, die auch das zeigt, dass die Leute heutzutage sehr wählerisch vielleicht sind, weil da ein Herr von Westberlin, der viele Jahrzehnte immer gereist ist, nach Verona und was weiß ich, wo überall.
Was los war.
Genau. Und da sagt er, ja, wissen Sie, heutzutage wird das so gemacht. Unsere Gemeinde, wir schicken einen hin zu der Premiere und der berichtet uns, ob es sich lohnt, hinzugehen oder nicht, weil es kostet so viel Geld. Ja. Und wenn man hingeht, wird so viel Geld bezahlt und dann man ärgert sich den ganzen Abend. Wir können uns das ersparen. Ja, sowas gibt es auch.
Not macht erfinderisch. Ja. Genau. Aber schön, dass sich die Leute noch die Mühe machen und da jemand vorschickt.
Genau. Genau, ja.
Das ist doch herrlich. Absolut.
Aber sowas gibt es auch.
Ja. Nach und nach sind Sie dann auch immer mehr in das deutsche Fach reingewachsen. Sie haben die Agathe, Ihre meistgesungene Rolle an der Staatsoper in Berlin. Okay. Ich krieg die Zahl noch raus.
Ja.
Oh. Hier habe ich's. 71 Mal.
Oh, Donnerwetter.
An der Staatsoper. Mhm. Das ist schon beachtlich. Und die Gastspiele kommen ja noch dazu.
Ja,
Wien,
ja.
Hamburg, Sie haben es selber schon gesagt. Ja. Plötzlich war Wagner auch ein Thema. Die Elsa, die Sie anfangs abgelehnt hatten, die kam dann plötzlich. Evchen kam, Elisabeth, eine Ihrer letzten großen Rollen eben an der Staatsoper. Wie war dieser Wagner für Sie?
Och ja, es war eine, wenn ich das so sage, normale Entwicklung, ja, die ich gerne gemacht hatte, weil ich fand, wenn ich dann, ich bin vielleicht dann zu selbstkritisch gewesen, aber da sagte ich mir, ich es ist, glaube ich, jetzt an der Zeit, dass ich das ausprobiere, wie mir das liegt. Dazu gekommen.
Der kam noch früher als der Wagner. Ja, ne? Die Arabella kam auch relativ zeitig.
Ja, genau.
Also da haben Sie sich auch zu Hause gefühlt.
Ja, so eigentlich, das war schön.
Auch die Rosenkavalier-Marschallin.
Rosenmarschallin, die haben. Und dann, eigentlich war auch schön die Capriccio, die Gräfin,
die Madeleine,
weil da sind so Opern, die meiner Meinung nach für Sängerin meines Typus gut da waren, gut da zeigen. Also ich hab mich immer wohl gefühlt und was ich gesungen habe, habe ich gerne gesungen. Also
was war Ihr Typus? Ich habe das vorhin ganz plakativ gesagt, die leidenden Frauen, aber das klingt ja so negativ, nee, das ist gar nicht so gemeint.
Klar, natürlich. Aber ich singe nur vom, ich sage das nur vom Sängerischen, wissen Sie, von dem, weil viele Kritiker, da stand silberne Stimme und sowas, da dachte ich, aha, so wirkt meine Stimme auf die Leute. Weil man hat...
Man selber kann es nicht
selber
einschätzen.
Genau. Und daher war ich auch nicht so überzeugt, dass ich diese dramatische... Mhm. Weil meine Stimme hat das ganz einfach nicht hergegeben. Und deswegen sagte ich mir, so, man muss mit dem kochen, was man tut, man hat.
Richtig, sich nicht verbiegen.
Genau, und wenn ich die Möglichkeit hatte, war nicht gezwungen, die Partien zu singen, wo ich mich nicht so richtig wohl.
Aber Sie waren schon eher festgelegt eben auf diese Frauenschicksale, ne? Also sei es die Tatjana, die Gräfin, also so diese, sagen wir mal, Operette, Gab es überhaupt Operette in Ihrem?
Nein.
Also
nein,
so dieses ganz komische, nie. Das nein, war nie so richtig, nie. Ne? Bedauern nein,
also,
Sie das?
Natürlich, ja. Ich hätte gerne also die
Rosalinde,
genau, Witwe. Genau.
Das hätten Sie gerne gemacht, ja?
Hätte ich gerne, aber das hat Magdalena Falewitsch gemacht. Aha, und, ja. Und das war okay
dadurch. Also da war doch jeder schon so in seinem Aufgabengebiet, ja? Da hat man nicht so über den Tellerrand geguckt.
Nein, das, also ich kam nie auf die Idee, dass ich gesagt hätte, ja, so, ich möchte das auch machen. Was mir da zugeteilt wurde, das habe ich entweder ja oder nein gesagt und Schluss aus.
Damit Sie haben wirklich nie um eine Rolle gebeten. Ja.
Nein.
Das ist. Ich überlege gerade, wie ich das finde. Das ist einerseits eine Riesenbescheidenheit, was ich natürlich toll finde. Aber hat man nicht doch irgendwie mal Wünsche, wo man sagt, ach, ich muss das gesungen haben oder ich will wenigstens mal versuchen, nein. ob ich an die Rolle rankomme?
Nein, nein, wissen Sie was? Ich hatte so viel zu tun gehabt, ja. dass mir überhaupt diese Idee nie kam. Nie, weil das war immer so, was habe ich in Kalender? Meine Güte, habe ich das gelernt? Nein, noch nicht, schnell. Ja, und so. Und so, das war immer so viel, so durch diese viele Jahre.
Mhm. Ja,
ja. Ja, da kam ich nie auf die Idee, noch etwas Zusätzliches machen sollen. Oh, nee.
Aber jetzt mit Abstand, gibt es Rollen, wo Sie sagen, ach, das hätte ich doch noch gern mitgenommen? Nichts.
Nein.
Alles gesungen, was Ihnen lieb und teuer
genau.
war.
Ja? Genau, ja.
Wobei ich neulich noch dachte, Mensch, Sie haben auch gerade im Tschechischen, haben Sie denn die Jenofer mal gesungen, außer auf dieser Platte, die Sie nicht gesungen haben?
Nein.
Das wäre doch eigentlich auch ideal für Sie, oder?
Ja, wäre, ja. Aber es hat sich nicht ergeben, weil das war so, wieder hier in Prag und auch in Brünn waren schon bestimmte Sängerinnen, also so eine Klangvorstellung, ja, und diese Klangvorstellung, das ist immer auch bis heute sehr tief geprägt und beeinflusst das.
Auch heute noch,
ja? Auch heute noch. Ja. Es ist interessant, das stelle ich immer wieder fest, wie die einzelne Timbre und hauptsächlich auch die tschechische Gesangsschule war auf die tschechische Literatur konzentriert. Yeah. Und die haben sozusagen schon von Studenten an Leute gewählt, die, wo man sagte, ja, das ist Stimme für den Smetana.
Interessant.
Und hier in Prag war das besonders geprägt, die Schulung. Für das tschechische Repertoire, weil das waren viele Jahrzehnte, wo man hier sämtliche Smetana-Oper gegeben hat.
Ja, ja.
Die waren ständig auf dem Repertoire. Das heißt, die Leute mussten auch geschult werden um diese Mittellage, weil der Smetana hat sehr dickes Orchester.
Ja, ja.
Und das heißt, die Mittellage musste sehr ausgeprägt sein, um durch das Orchester zu kommen.
Und das Nationaltheater hat auch nicht zum Singen die beste Akustik.
Genau.
Ich habe dort vorgesungen und da habe ich auch gemerkt, also man braucht schon Stoff.
Ja.
Ne?
Genau. Also so war das dann diese ausgeprägte Vorstellung, welche Typus, für welche Farbe, Stimmfarbe für das tschechische Repertoire ja oder nein. Und ich passte nicht in diese Schublade.
Aber warum? Weil ich meine, Ihre Stimme war vielleicht nicht, was Sie beschrieben haben, eben so, aber Sie hatten ja diesen Strahl und das macht ja alles wett.
Ja.
Also gerade eben diese Partien Jenofer, und das ist ja auch, finde ich, das Besondere an Ihrer Stimme, ob man nun eine Aufnahme aus den 90ern hört oder aus den 70ern, Ihre Stimme klingt gleich jung und eigentlich prädestiniert für diese ganzen Frauenschicksale Jenofer und Co. Aber das war, da wollte man hier einen anderen Typ, ja? Und da war dann keine Chance, ranzukommen.
Ich habe mich auch nie interessiert darüber.
Ja. Aber es ist interessant zu hören, was es so für Tradition.
Ja, die Tradition macht viel aus.
Ja.
Also ich habe hier nicht nur Fidelio, sondern auch die Leonore hier gemacht.
Ja.
Und das war so, als ich das zum ersten Mal, habe ich das in Bratislava gesungen. Mhm. Das war damals der Zdeněk Košler, der mhm. Chef, der Chefdirigent im Theater in Prag, in Bratislava gewesen ist. Und der wollte unbedingt eine lyrische und eine dramatische. Und ich wollte die Leonore nicht singen. Das war meiner Meinung nach zu früh. Und der hat mich aber so lange überredet, bis ich gesagt habe, okay, ich probiere es. ein Jahr lang habe ich die Oper gesungen, diese ja. Partie gesungen. Und ich bin immer so auf leisen Sohlen rumherum, habe ich gedacht, so muss ich aufpassen da und muss ich aufpassen dort. Ja. Damit man das dann sich tatsächlich gewinnt, sozusagen, ohne Schaden hier.
Und haben Sie es gewonnen? Ich gehe davon aus.
Habe ich gewonnen.
War eine schöne Partie für Sie?
Eigentlich ja. Mhm. Ja. Und dann diese Leonore hier, das war noch schwieriger, weil da Beethoven hat dann sehr viel Musik weggenommen. Aha. Ja, das ist Fidelio ist eine kürzere Fassung von der Leonore.
Stimmt, da gibt es auch das Duett dann mit der Marcellina und
Chor.
Aber herrliche Musik.
Ja. Ja, das muss man sagen. Ja,
aber Ihre Leonore haben Sie nie in Deutschland gesungen, oder?
Nein, nur hier in Prag und vorher in Brasilien. Das war, wissen Sie, das ist gerade diese Vorstellung, wie eine Stimme klingen müsste, um eine Partie der gerecht zu werden. Muss nicht sein. Experimenten müssen in diese Richtung nicht sein, weil ich habe immer wieder beobachtet, wie schnell das kaputt gehen kann.
Das kann sich schnell rächen, ja.
Genau.
Haben Sie mal eine Partie bereut im Nachhinein?
Eigentlich nein. Zum Glück nicht.
Es war alles irgendwie noch vertretbar.
Ja, genau. Ja. Ja, es ist schon, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich nicht singen musste, was ich nicht wollte, wo ich mir gesagt habe, jetzt ist Stopp.
Ja.
Und da haben sie das akzeptiert und
da hat sicherlich ihre lange Karriere auch von profitiert, dass sie eben nie
an der Grenze oder hinter der Grenze singen musste. Ja. Und deswegen konnte ich heute singen.
Ja, und was? Sie singen ja wirklich immer noch, ne? Ja. Also nicht mehr auf der Bühne,
Wenn ich unterrichte, dann singe ich. Und das war gerade so lustig. Vor 10 Tagen oder wann gab es in Karlsbad ein Masterclass. Ja. Und ich bin es gewöhnt, ich singe vor, weil das ist immer, wenn man für kurze Zeit jemanden hatte, wie soll ich das lange erklären, dann singe ich ganz einfach und zeige ich, so meine ich, so,
ja,
so.
Natürlich.
So. Ja, und dann dort gab es einen chinesischen Sänger, der eigentlich in Deutschland studierte. Und da sagte er hinterher, der hat zugehört, und da sagte er, ach, Ihre Stimme ist so jung, wie machen Sie das? Ich sagte, ich weiß es nicht, ich mache nichts, das ist halt,
es ist schon Technik auch.
Es ist Technik, das stimmt, aber man kann nicht dafür, es wackelt gar nicht, und sagte ich, nee, ich mag diese Stimmen, die wackeln nicht, weil das ist auch so Bestandteil der Ästhetik, was man für sich empfindet. Und wenn ich heute Leute höre, die jung sind und wirklich sehr großes Vibrato haben, da denke ich, au, aufpassen,
hin,
wo geht das hin?
Ja.
Genau. Das ist schon, weil man weiß, wie schnell das dann kaputt gehen kann.
Wie betrachten Sie überhaupt die Opernwelt heute? Gehen Sie noch in die Oper? Schauen Sie sich an?
Ich schaue mir sehr oft und als jetzt hier alles zu war, da mit meiner Tochter, die ist sehr begeisterte Wagnerianerin, also haben wir alles Mögliche zugesehen, geguckt und ich finde eines nicht richtig, dass die Dirigenten nicht so groß mitentscheiden dürfen, was also die Dramaturgie, ja, und auch die Besetzung.
Ja, richtig.
Das ist ein Betrieb, wirklich leider Gottes, ein Betrieb, wo das entscheidende Wort die Agenturen haben.
Ja, es wird aus dem Büro geführt, diese
genau,
Entscheidung, ja.
Genau,
ja.
Und das ist das, was mir sehr leid tut, weil es kann gut gehen, aber es muss auch nicht gut gehen.
Ja.
Und die Agenturen, die haben natürlich ihre Interesse, was die Besetzung und überhaupt diese Personen, die da reinpassen oder nicht passen. Und wenn das nur mit dem Profit verbunden ist, das ist dann meiner Meinung nach nicht sehr glücklich.
Ja, und nicht gut für dieses, für unseren Beruf und einfach für unseren Berufsstand.
Genau.
Es ist ein sehr zweifelhaftes Licht manchmal auf unserem Beruf dadurch, ja.
Ja.
Sobald es diesen Event-Charakter bekommt und nicht mehr im Sinne der Sache ist.
Ja. Schade drum, weil wissen Sie, so viele Jahre muss man lernen, wenn man wirklich will, dass es zu etwas tatsächlich kommt. Gut, es gibt Leute, die sozusagen so begabt sind und solche Stimmen haben, die paar Jahre singen. Aber okay, aber Mehrheit widmet sich dem Beruf wirklich sehr lang, sehr viele, viele Jahre mit einem unbestimmten Ergebnis. Und wenn das dann schief geht, dadurch, dass die Leute vorzeitig, um Angst zu haben, dass man nicht mehr, dass die nächste Partie nicht kommt, ja, die nehmen alles, egal ob es richtig ist, in dem Zeitpunkt etwas zu machen, ob sie singen, alles Kopf über Fuß, wenn ich das so sage.
Ja, ja, ja.
Und mit dem Ergebnis, dass das alles so schnell kaputt geht. Das tut mir wirklich immer so unendlich leid, wenn ich sehe, wie sie sich dann quälen und wie das nicht geht. Und
Also finden Sie, der Beruf des Sängers ist heute gefährlicher geworden? Ja, ist so, ja. Als im Vergleich zu Ihrer Anfangszeit. Ja.
Und auch das, wenn ich das so nur mit dem vergleiche, was ich hier in Tschechei beobachte, weil ich komme sehr viel rum. Ich bin nämlich in einer Kommission, die Sänger oder Sängerleistungen auswählt für einen Preis. Das wird auch einmal im Jahr vergeben in allen Sparten. Und ich laufe da sämtliche Premieren, die in Brünn und in Ostrau.
Ist das dieser Thalia-Preis?
Und das Thalia-Preis,
Ja, interessant. Ach, da sind Sie mit in der Jury.
Ja.
Toll.
Und das heißt, ich habe Überblick, was auch über unsere ehemaligen Studenten, wie sie sich dann behaupten, wie
toll,
in welchen Stadien sind sie jetzt gerade in der Entwicklung und so. Und sehe ich auch oft, dass sie vorzeitig Partien singen, da denke ich, ob sie noch das schaffen, ohne dass das irgendwelche später Folgen hat. Weil die laufen hier und her und die singen heute Generalprobe da und dann fahren sie und machen sie Vorstellung dort und so weiter.
Es ist das stimmt, schwer. Das ist in Tschechien extrem. Ich weiß auch nicht, warum die Sänger das machen. Wollen sie so viel Geld, oder nicht so viel, aber wollen sie noch Geld verdienen? Aber ich merke auch, dass zum Beispiel Sänger auch aus dem Nationaltheater in Prag gastieren noch an sämtlichen kleinen Häusern des Landes, nehmen dort noch eine Vorstellung mit dort.
Ja.
Es ist schon eine eigene Opernwelt. Also es ist anders, das System, als ich es aus Deutschland kenne, was ich so sehe. Haben die Sänger das, sage ich mal, finanziell nötig? Ist es so?
Leider,
ja.
Weil die bekommen, es wird heutzutage kaum geprobt in den kleinen Theater. Da muss man sich die Partie sozusagen alleine einstudieren.
Ja.
Weil da, wenn sie Zeit haben für Ensembleproben, das ist schon viel wert. Dann machen sie eine Inszenierung, schnell stellen sie was hin. Dann geht es ich weiß nicht wie viele Vorstellungen, je nachdem unterschiedlich.
Ja.
Und dann kommt wieder was Neues. Und es ist zwar in Ostrau und in Brünn, das sind wirklich große Theater, die funktionieren gut.
Ja. Ja. Aber wir reden jetzt sicherlich von Liberec-Pilsen.
Ja, Liberec-Pilsen, genau so. Da ist es schon. Und die für das Einstudierung wird nicht gezahlt.
Ja. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo Leuten nicht mal die Rolle bezahlt wurde, wo es dann hieß, probier die doch mal hier aus und dafür singst du sie umsonst.
Ja.
Das sind Sachen, die könnte man sich natürlich im deutschsprachigen Raum gar nicht vorstellen. Das ist ja eigentlich unrechtens.
Ja, klar.
Aber solche Sachen gibt es hier, ja?
Ja.
Und das ist eigentlich traurig, oder?
Traurig.
Weil das geht auf den Rücken der Sänger.
Na klar.
Ja.
Klar.
Also dieses System, es ist schon ein großer Unterschied, oder? Tschechien, Deutschland mit der Arbeit.
Ja, ja, ganz eindeutig. Es ist halt, hier die Theater bekommen jedes Jahr ein wenig weniger Geld. Ja, und dann vor ein paar Jahren gab es die große Frage, ob man in Aussieg Ballett, dort gibt es 4 Paare, das heißt 8 Leute, ob man sie behalten kann, finanziell oder ganz, ja.
Und die verdienen wahrscheinlich schon nichts.
So ist es. Ja. Und dann die Leute vom Orchester, die müssen noch sehr oft einen anderen Job haben, weil im Orchester verdient man so wenig, dass man die Familie nicht ernähren kann und so. Es ist hart.
Das ist schon traurig, vor allem wenn man bedenkt, wenn man hier in den Supermarkt geht, die Preise sind gar nicht so billiger als in Deutschland, aber die Leute verdienen, gerade die Künstler verdienen wahnsinnig wenig. Also es ist eigentlich gar nicht so interessant mehr, Künstler zu sein in diesem Land, oder?
Ja, genau.
Schlimm,
genau.
Schlimm.
Es ist schlimm,
ja.
Aber da ist auch so eine Ungleichheit in dem Sinne des Wortes, es hat sich nach der Wende haben sich sehr viele Konservatorien, das heißt dieses Mittelschulen, hier. Da gibt es verschiedene, nicht nur in Ostrau gibt es, also in Olmütz gibt es Konservatorium, dann noch also mehrere. Und die Konservatorien, wie alle Schulen hier, bekommen so viel Geld, wie viele Studenten sie haben.
Mhm.
Das heißt, wenn sie viele Studenten haben, bekommen sie auch viel Geld. Wozu führt das? So viele Talente gibt es nicht zwischen unter 10 Millionen Einwohner. Das heißt, da werden Studenten geschult, wie die sehr wenige Voraussetzungen haben.
Die einfach vielleicht auch nicht geeignet wären für den Beruf.
Genau. Und die haben dann die Schule beendet. Was machen sie? Sie unterrichten.
Ach Gott, ja. Und so wird das negativ fortgeführt.
Genau. Ja, also es ist eine Kettenreaktion. Es ist dann, es melden sich aber komischerweise immer wieder viele Leute an die Hochschule hier in Prag. Es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, das Niveau. Das ist ganz normal, würde ich sagen.
Ja. Aber gibt es heute noch die tschechischen Nachwuchssänger? Gibt es tollen Nachwuchs? Wie sieht die Situation aus in der Oper?
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt findet man. Ja, das ist immer so, viele, die wollen und wenige, die können.
Natürlich.
Aber
parallel zum Opernengagement waren Sie ab 1979 auch für 10 Jahre Teilzeitsolistin bei der Slowakischen Philharmonie in Bratislava.
Das
heißt, Konzerte, das waren für Sie auch noch wichtige Ergänzungen zum Opernalltag, oder?
Ganz eindeutig. Und es hat sich so entwickelt, als ich nach Berlin ging, dann habe ich mit der Slowakischen Philharmonie ein Konzert gemacht. Ich glaube, das war in Wien und wir hatten Stabat Mater von Dvořák gemacht. Und damals der Chef der Slowakischen Philharmonie sagte, wissen Sie, das ist doch schade, wenn Sie weggehen. Ich würde so gerne, wenn Sie mindestens durch die Konzerte mit Bratislava verbunden bleiben. Und ich sagte, ja, könnten wir probieren, ob es stimmen würde, ob ich das schaffe. Und dann ist es tatsächlich 10 oder 11 Jahre, bin ich nach Bratislava gefahren und immer wieder Konzerte mitgemacht. Und das war damals noch, so eine Konzeption des damaligen Chefs der slowakischen Philharmonie, weil da waren auch Opern-Gesangssolisten noch, glaube ich, dabei, oder ich war alleine, Pianisten, und dann war noch Quartett, der dazugehörte. Und das war interessant für mich, weil ich da natürlich unzählige alles Mögliche gesungen habe.
Das ganze Konzertrepertoire.
Alles Mögliche. Ja, und da, aber ich hatte auch zum Beispiel, die Dramaturgin wollte, dass ich auch Liederabende mache. Mhm. Und sie hat mir immer so ein Thema gegeben. Das heißt, ich habe Lieder gelernt, die ich nur für dieses einmal, weil das waren so moderne Stücke und zeitgenössische Musik und was weiß ich was, alles Mögliche.
Aber Lied war auch ein Thema für Sie, ja? Das haben Sie gerne gemacht.
Habe ich gerne, Kunstlied, gerne. Weil das war so irgendwie, je älter ich war, desto größere Freude mir das bereitete. Mhm. Ja, weil diese kleine Flächen, man versuchte durch die Texte so darzustellen, dass die Leute auch ein Erlebnis davon haben. Also das hat mir Spaß gemacht.
Ich liebe da sehr besonders Ihre Tomaschek-CD. Die habe ich heute, habe ich Ihnen auch gesagt, im Auto hierher gehört. Václav Jan Tomaschek, bei uns besser bekannt als Wenzel Johann Tomaschek, ein Haydn- und Beethoven-Zeitgenosse. Das ist ein umfangreiches Projekt, was Sie da auch gemacht haben. Ja. Ne? Weil eigentlich recht unbekannt.
Ja.
Und Sie haben eine ganze Platte damit gefüllt.
Ja, das war auf Wunsch von dem Panton, glaube ich. Das war neben Supraphon noch der
das große Label hier.
Ja, genau. Und die haben sich gerade auf solche, sagen wir, nicht konventionelle
eben Leute, nicht die 100. Mozart-CD.
Genau, konzentriert. Und da wurde ich angesprochen, ob ich das, weil das war eigentlich, jetzt weiß ich nicht, glaube ich, es sollte ein Kongress sein oder irgendwie hatte er ein Geburtstag.
Es gab einen Anlass.
So. Und der Dramaturge hat sich ausdrücklich für ein ganz großes Stück, was seine Hauptgesang-Opus sein sollte. Yeah. Und ich habe die Noten bekommen. Es waren 50 Seiten.
Ach Gott.
Und ich fing an, das zu lernen. Und da dachte ich, Donnerwetter, was ist denn das für ein Stück? Es war so ein Wischiwaschi. Und da dachte ich, das sollte das Wesentliche in sein. Und da hab ich gesagt, so, machen wir eine Probeaufnahme. Und wir haben ungefähr 20 Seiten aufgenommen von dem Stück. Und der Dramaturge ist dabei gewesen. Und ich habe gesagt, bestehen Sie wirklich darauf, dass wir dieses Stück als Hauptstück aufnehmen? Und er sagte, nein, bitte nicht. Und das ist gar nicht da auf der Platte. Ich musste schnell was lernen. Aha. Also ich habe noch 3 oder 4 andere Lieder schnell gelernt, damit das von der Zeit her stimmt. Und so eigentlich sind das Lieder bis heute deswegen, weil die wurden nie offiziell gedruckt.
Mhm. Tatsächlich, die gibt es dann nur so aus der Bibliothek, oder?
Genau, das war so, der Dramaturge hat mir damals so einen Stapel Noten, weil die Noten durfte man nicht rausnehmen aus dem Fond.
Interessant.
Nur dadurch, dass er dort in dem Museum oder ich weiß nicht, irgendwo in der Bibliothek hatte, war seine Bekannte und da sagte sie, ja, jetzt gucke ich nicht, und er hat die Kopie gemacht. So ging es. Und da hat er mir das gebracht und sagte, wählen Sie.
Toll.
Und ich habe 2 Wochen nur da geschaut und da dachte ich, wie mache ich das, damit es dramaturgisch ein wenig, weil er hat mir wirklich freie Hand gegeben. Und dann habe ich da Goethe-Wort, also Goethe-Text und so mindestens, dass das ein wenig irgendwelche Richtungen hat. Und dann habe ich das dann aufgenommen. Am starren Felsen brüß ich dir Ort, er galt als Impresario hier in Prag und er hat sämtliche zu der damaligen Zeit interessante Komponisten hierher geholt. Ja. Ja, und das war eigentlich seine Hauptaufgabe. Und diese Kompositionen, das war alles so nur nebenbei.
Ja, interessant. Ja, aber auch schön, dass man das beleuchtet und mit so einer Platte.
Ja, ja, also da war das schon
so. Herrlich. Wer waren so Ihre Lieblingspartner auf der Bühne? Gibt es da Namen, die man hervorheben kann, wo Sie wussten, wenn die auf dem Programmzettel stehen, wird es ein schöner Abend?
Eigentlich in der Staatsoper alle. Ja. Alle da. Wir waren so ein eingespieltes Team. Ja. Wir haben uns gemocht, wirklich auch als Kollegen. Und da habe ich überhaupt keinen Namen, den ich eventuell hoch... Es waren alle Kollegen, die, mit denen ich in Berührung kam.
Das ist doch ein schönes Fazit, oder?
Ja.
Aus der Berliner Zeit, wenn man sowas sagen kann, dann muss es wirklich eine tolle Zeit gewesen sein. Ja, Sie haben vorhin gesagt, italienisches Repertoire haben Sie eher ausgeklammert, aber eine Partie musste es dann doch sein. Sie wissen, von wem ich rede.
Naja,
Violetta.
Die Violetta, das war auch so eine Geschichte. Das hatte der Sigi Lorenz verursacht.
Ach so?
Ja, weil wir haben vorher Iphigenie gemacht. Und dann stand das schon auf dem Plan und sagte, du musst unbedingt die Violetta machen. Ich sagte, nee, ich habe keine Lust, ich will das nicht. Das ist so für Koloraturen und ich möchte das nicht. Ja. Und sagte, du musst das. So, der hat mich wirklich da reingeschubst.
Toll, wir sind ihm dankbar dafür.
Also, muss ich sagen, okay, ich hab's gemacht, aber nicht, dass mir das besonders...
Wirklich nicht, ja. Wirklich, also was ich so erlebt habe, wenn ich mit einer ehemaligen oder mit einer derzeitigen Violetta spreche, es ist immer so eine Traumrolle und mit der Rolle geht so ein Wunsch in Erfüllung. Bei Ihnen nicht. Interessant. Finde ich ja toll, auch mal anders umzuhören. Aber was war es? War es der Musik, die Musiksprache, die Sie nicht angesprochen hat? Oder fanden Sie das Schicksal uninteressant, dieses
Mädchen?
Nein,
das nicht. Ich habe das nicht so darüber nicht so tief nachgedacht.
Ja.
Aber ganz einfach, weiß ich nicht. Ich kann das nicht erklären, warum.
Ja. Der Funke.
Fiordiligi war mir lieber.
Die haben Sie ja auch zuhauf gesungen. Ja. Aber blieb es dann bei dieser einen Traviata in Berlin oder haben Sie sie noch woanders gesungen?
Nein.
Interessant.
Es hat sich so ergeben.
Ja.
Das ist die Fortsetzung dessen, was ich sagte. Ich habe nie um etwas gebeten. Wenn ich Angebote kriegte, dann habe ich entweder ja oder nein gesagt, aber dass ich mich um etwas gerungen hätte.
Also da gab es auch gar nicht doch noch irgendwie so Wünsche ins italienische Fach, weil zum Beispiel auf ihrer, ich glaube, das war ihre erste Solo-Platte, 78, da war noch Norma drauf und Bohème.
Ja.
Also das sind so Sachen, die hatten Sie dann gar nicht angesteuert.
Nein, weil das war dann, diese Schallplatte sollte ein so Querschnitt sein. Und deswegen haben sie mir damals, der Dramaturg oder Dramaturgin, Damals waren die Leute, die Dramaturgen, sehr mitentscheidende, mhm. ja, weil die sagten, sie, wir wollen, dass sie möglichst breites Repertoire dort zeigen.
Ja,
ja, also deswegen habe ich das Italienische auch damit
mitbedient. Ja,
ja. Aus die Boheme, die haben wir auf der Bühne gemacht.
Die haben sie doch gemacht, ja?
Ja, das war so eine lustige Sache, weil das war der Peter Dworski war dabei und wir haben so auch eine gute Truppe da
ja,
gehabt.
Ja, das glaube ich, ja. ja.
Und dann war das auch so lustig. Und
aber die Mimi gab es in Berlin auch nicht, ne?
Nein.
Nein, schade.
Nein.
Aber es hat alles seinen
Sinn. Genau, ja. also ja. alles.
Sie hatten genug
ich habe so viel habe ich gesungen. Ja. Das ist schon. Naja.
Eine Frage zum Abschluss, die ich gern an die, naja, ehemaligen, ich sag mal, sie singen ja noch, aber ehemalig auf der Opernbühne, die ich gern den ehemaligen Sängern stelle. Angenommen, sie gehen heute Abend ins Bett, wachen morgen früh auf und sind wirklich im Vollbesitz ihrer stimmlichen und körperlichen Kräfte. Und ein Operndirektor würde sie fragen, sie dürfen heute Abend nochmal auf die Bühne, welche Rolle, Frau Hajoschowa, soll es sein? Worauf hätten Sie nochmal Lust ein einziges Mal?
Eine lustige Fiordiligi.
Oh ja, schön. Die liegt dir noch am Herzen, ja?
Ja, die Fiordiligi habe ich gerne, weil da kann man sich sängerisch austoben, wirklich. Und wieder mit den Kollegen Spaß haben.
Ja.
Ja, es ist schon.
Und es ist wieder Mozart, ne?
Ja.
Die gemeinsame Musiksprache stimmt.
Genau. Herrlich. Also die würde ich gerne machen.
Sie sind Gott sei Dank noch aktiv, vor allem als Pädagogin. Ich freue mich, wir haben uns auch auf dieser Ebene kennengelernt. Ja. Ich durfte 2010, ja. habe ich vorhin überlegt, an der Hans-Eisler-Hochschule ja. einen Meisterkurs besuchen, wo wir tschechische Lieder erarbeitet
genau.
haben. Da haben wir die biblischen Lieder gemacht.
Ja.
Ich profitiere bis heute von dieser Arbeit, von dieser minutiösen sprachlichen Arbeit und gestalterisch. Eine meiner schönsten Erinnerungen, wenn ich an meine Ausbildung dort denke.
Das ist nett.
Ich freue mich, dass wir uns wiedergesehen haben, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für dieses Gespräch und dass wir einen Einblick haben durften in Ihre so große, wichtige, schöne Karriere.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
Danke, Sie auch und danke für das nette Plaudern. Es war nett.
Ich danke Ihnen sehr.